Götz.
Sven.
Folge 40.
Ja.
Automada.
Was soll ich sagen? Eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich.
Nein, ehrlich?
Ja. Ich habe sie gehabt, ich habe sie geliebt und sehr oft gehört, weil ich weiß noch, dass ich sie bekommen habe als Belohnung für irgendeine Arbeit, die ich erledigt habe. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Auf jeden Fall irgendwas im Haushalt habe ich gemacht. Habe dann zur Belohnung Folge 40 neu und verschweißt Geschenk gekriegt. Das sind dann natürlich immer die Kassetten, die dann immer doppelt Spaß gemacht haben zu hören, weil irgendwie, ja, keine Ahnung, da war immer noch so dieser Stolz dabei, dass ich mir das selbst erarbeitet habe. Von daher, ich habe sie zu oft gehört, um sie nicht gut zu finden.
Krass. Ist bei mir ein ungeliebtes Stiefkind, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss dir vorstellen, ich habe meine ganze Reihe gehabt, alles in rote Hülle, gelbe Kassetten, alles hat gepasst, perfekt, bis 39. Und die 40 habe ich niemals, also was heißt niemals, habe ich nicht besessen. Also ich hatte alle vollständig, aber die 40 fehlte mir immer. Mhm. Und auf den Flohmärkten entweder haben die mir horrende Preise gehabt oder es gab sie nicht oder im schlechten Zustand oder irgendwas. Und ich habe sie nie gehabt und habe sie super, super spät, wirklich von meinem eigenen Geld, wo einfach nur die Komplimentierung der Sammlung Thema war. Und deswegen hat sie bei mir wirklich so ein tiefmütterlichen.
Ja.
Ja, ich hab sie und ist dir bewusst, dass mit der Folge nochmal ein spezieller Faktor mit eingeht?
Dass sich der Modus der Bücher geändert hat im Original.
Korrekt.
Ja.
Korrekt. Dass wir ab nächste Folge eine ganz spezielle Folge wahrnehmen werden. Werden wir wahrscheinlich am Ende nochmal drauf gehen. Aber dass das eins der letzten Formate ist, die so produziert worden ist, weil das ganze Format abgeflacht ist damals.
Nee, im Prinzip war das war das erste, wie heißt das, Twist of Fate?
Genau, das Twist of Fate haben wir ab nächste Woche.
Nee, das ist schon Automata, ist schon Twist of Fate.
Bist du dir sicher? Nein. Volk der Winde ist die erste Folge Twist of Fate. Das ist die letzte Folge aus dem...
Echt?
Ja, bin ich mir ziemlich sicher.
Okay.
Twist of Fate fängt mit Volk der Winde an.
Mhm.
Und die Automata-Folge war sozusagen die letzte. Aber man hat schon gemerkt, das Format Three Investigators läuft aus oder es läuft gerade nicht so gut mit dem Format und deswegen haben sie dann das andere Format gegründet. Fand ich ganz spannend, weiß ich nicht, ob das jetzt heute bei uns hier ein großes Thema wird, am Ende vielleicht doch nochmal, um auf die nächste Folge zu kommen. Aber Götz, wir haben einen Paradigmenwechsel hier bei der dritten Abfahrt.
Und ich weiß mehr als du.
Noch mehr als ich?
Mhm.
Okay. Ich weiß, dann fange ich an. Ich weiß,
okay.
Es wird eine neue Skala geben.
Ja.
Ich weiß, diese Skala wird anders als alle Leute da draußen es glauben werden. Nicht bei 367 anfangen, sondern von 1 bis 5 gehen. Dabei ist 5 die Top-Skala. Um nur mal ganz kurz einen Blick drauf zu werfen. 5 müsste ungefähr irgendwas bei Karpatenhunden hatten wir oben im 5. Riff der Haie hatten wir oben. Tanz der Teufel hatten wir oben. Das sind so die 5er. Würde ich sagen, also da sehen wir uns irgendwo im hohen Bereich. Sprechender Totenkopf, Geisterschloss sind irgendwo weit unten.
Mhm.
Also das ist so 1 bis 5 irgendwo im Ranking bei Roman. Wo sehen wir heute Folge 40 Automata? Was schätzt du? Und wenn du mehr weißt, bitte an der Stelle wäre jetzt genau der Moment, wo du mir sagst, was du mehr weißt.
Also im Prinzip weiß ich eigentlich nicht mehr. Ich weiß halt nur, dass Roman sich was überlegt hat. Und zwar wird es die Skala von 1 bis 5 geben. Allerdings wird das, was 1 bis 5 dahinter kommt, also ne, so 1 bis 5 Gummipunkte, also ne, Gummipunkte so als Platzhalter.
Ja, ja, wir wissen noch nicht, welche Bezeichnung, ja.
Genau, das wird in jeder Folge anders sein, folgenbezogen.
Oh.
Mhm.
Und wir, okay, das heißt, wir haben eine vereinfachte Skala, aber wir komplizieren es dann mit der Wertungseinheit.
Und wir könnten jetzt rein theoretisch raten, was jetzt in dieser Folge die Wertungseinheit ist, wobei ich das am Anfang echt noch ein bisschen schwer finde, weil ich noch nicht so richtig weiß, auf was er da jetzt genau achtet.
Glasscheiben. Es sind auf jeden Fall Glasscheiben mit drin.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich irgendwie 1 bis 5 Fensterscheiben.
Hör auf, da lass mich das mal von Roman erklärt bekommen. Da bin ich gespannt auf seine Deutung. Nichtsdestotrotz siehst du hier eine Positiv-Top-Wertung im Fünferbereich oder aufgrund deiner Emotionalität zu der Folge? Oder siehst du hier eher eine, was auch immer die Einheit ist, eher eine 1, 2, 3? Wo siehst du es?
Also, ich finde das tatsächlich der Fall, auch wenn er im Hörspiel sehr abgekürzt ist, finde ich ihn trotzdem spannend. Das ist im Prinzip eine solide Geschichte dahinter. Hat ja so ein Christopher Nolan Ende, also wo die Story eigentlich schon vorbei ist und du dich schon so zurücklehnst, wird dann trotzdem nochmal irgendwie nochmal was hinterhergehangen, was die Geschichte dann komplettiert.
Denk an die Wertung von Roman, was bewertet er? Wir sind,
ich habe ja gerade schon solide gesagt, ne?
Okay, okay.
Wie lang ist das Ganze eigentlich?
Bisschen länger, ich hab's rausgesucht, bei Spotify stand es direkt drin. Ich glaube 47 waren es jetzt. Warte ganz kurz.
47 Minuten.
Warte, ich will nichts Falsches sagen. Wir kriegen wieder Anschiss. Jetzt mein Internet weg, weil ich natürlich mein Handy ausgemacht habe, vorbildlich wie ich bin. 47,1.
Ich gebe dem Ganzen nach der neuen Skala wahrscheinlich, weil Roman auch mal wieder so ein 367-Ding da hat, gebe ich dem mal 3 Glasscheiben.
Entschuldigung, ganz kurz, es gibt aber keine 0,5, ne? Das habe ich gar nicht gefragt gehabt. Okay, alles klar. Genau, also 47 Minuten, 2 Minuten zu viel, aber immer noch im Rahmen. Wir haben super viele Protagonisten. Absolut. Ich habe die Liste hier vor mir. Das ist mehr als üblich. Das sind viele Nebensprecher auch, die im Hintergrund auftauchen, etc. Aber nichtsdestotrotz haben wir viele Stimmen. Wir haben viele verschiedene Leute. Wir haben einen fast gleich klingenden Vornamen, was für jemanden wie Roman, der nebenbei mal so nebenbei hört, vielleicht auch ein bisschen irritierend ist, warum jemand Wilhelm oder William heißt. Also das kann schon wieder irreführend sein. Und viel Musik. Aus meiner Sicht sogar zu viel Musik.
Übrigens, im Gegensatz zur Kassettenversion ist die Spotify-Version wirklich grauselig.
Danke. Und das spielt mir ja noch in die Karten. Deswegen sehe ich hier höchstens heute, und das tut mir ein bisschen weh, das zu sagen, nachdem du sagst, es ist wirklich einer deiner Lieblingsfolgen, aber ich glaube, Romans Wertung ist hier im Zweierbereich.
Okay.
Oh, 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 oh.
Da kommt er. Psch, psch. Sonst hört er uns noch. Da ist sie, die 3-Fragezeichen-Folge mit dem Autobezug. Und damit dürfte jedem von euch klar sein, hier seid ihr richtig abgebogen, denn es ist die dritte Abfahrt, sind die Experten Götz und Sven. Und auch ich habe mir einen Abend freigenommen, um diesem Spektakel beizuwohnen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen 3-Fragezeichen-Spezial.
Ja,
hup, hup,
hup, hup, hup.
In diesem Sinne, wie geht's euch?
Ja, gespannt.
Gespannt.
So würde ich es ausdrücken, ja, ja. Also nach dem Ding, was du da am Ende noch rausgeholt hast, und wir haben ja im Vorgespräch gerade auch schon drüber geredet. Paradigmenwechsel haben wir es genannt. Es ist ein Paradigmenwechsel.
Ja, wir müssen jetzt ja wahrscheinlich noch 4 Stunden warten, bis wir dann irgendwie alle erhellt werden von dir, aber ja, bis dahin ist noch ein weiter Weg.
Das stimmt. Ey, pass auf, wir kürzen das ab, wir machen die Hard Facts und dann soll Roman einfach sagen, was er sagt. Das wird eine kurze Folge heute.
Wirklich? Ja. Spielt nicht mit meinem Gefühl.
Mir fällt der Gedanke. Sorry. Nein, never mind. Nein. Da würden wir ganz viele Leute da draußen traurig machen, das wollen wir nicht. Was? Die wollen dich leiden sehen.
Hören. Die wollen dich leiden hören.
Ja, und wir dich sehen. Sorry. Gut, Autobezug. Heute Folge 40, der Automarder. Ich glaube, sogar fast eine der autolastigsten Folgen der 3 Fragezeichen, oder? Also, dass wir so viele Auto-Sachen drin haben, glaube ich, ist heute sehr, sehr viel.
Im Superpapagei
am Anfang, stimmt.
Der Rote Ranger eine wichtige Rolle gespielt, weil Carlos ja auch so ein Autonarr war. Aber
stimmt. Ganz kurz, man hätte die Folge heute auch nennen können, die Telefonlawine.
Absolut. Ich glaube, so ein häufigen Einsatz von Telefonlawinen habe ich bisher noch nicht erlebt.
Also
in meiner noch recht kurzen Historie.
Doch. So viele?
War nur 2.
Nee, 3 Stück. Ich glaube,
dass es 3 gewesen wären. Ja.
3? Wofür denn kam denn die dritte? Ja, wie kommt der danach? Ich sag nur, es ist heute auch...
Fahrradfahrer war nochmal.
Am Ende wurde nochmal der Fahrradfahrer am Mittwoch abgeschnackt. Aber genau, lass uns, da kommen wir später zu. Vielen Dank für die Einleitung auf jeden Fall. Lass uns loslegen.
Wir haben noch keine Zeit zu verlieren.
Ist so.
Wie Sven schon richtig sagte, heute besprechen wir die 3 Fragezeichen, Folge 40 und der Automarder. Release Slot Spotify, der 27.11.1986. Länge 47 Minuten, 1 Sekunde. Was soll man machen? Klicks startet mit 22 Millionen, geht dann mit 1,5 Millionen weiter und endet bei 1,3 Millionen. Auch hier wieder einen sehr starken ersten Klick. Auch schon häufiger beobachtet.
Ich kann weiterhin davon berichten, dass wir nach wie vor noch keinen Nachrichteneingang von Spotify hier haben. Also auch auf dieser Front bleibt es spannend. Und wie jeden Monat kann ich euch vergewissern, wir bleiben dran.
Ja, die dodgen uns. Ghosten.
Wenn wir jetzt hier gerade hier starten, wir wurden ja quasi der Falschmeldung bezichtigt nach der letzten Folge.
Ach, du hast vollkommen recht.
Ja.
Du hast vollkommen recht, das müssen wir noch aufarbeiten.
Richtig.
Dann bitte.
Ja, arbeite mal auf, ich schicke euch mal was zu.
Okay, ich versuche es aufzubeiten. Liebe Grüße gehen an die Stelle raus. Wir sagen es am Ende ja immer. Ne? Wenn wir irgendwas Quatschiges erzählen, dann schreibt uns bitte. Und genau das hat der liebe Christian gemacht. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und er schreibt, dass wir bei der Nachbesprechung der Perlenvögel gesagt haben, dass das Buch von M.V. Carey ist. Und er sagt uns, das ist ein großer Fehler. Es ist nicht von M.V. Carey. Es ist von Mark Brandel. Jetzt ist Götz gerade wild am Suchen, am Gucken und schaut irgendwie nach unten. Wir sehen nicht, was er da gerade tut. Aber ich glaube, er übernimmt jetzt das Wort an dieser Stelle. Götz?
Ich schick euch jetzt mal was zu.
Okay, du hast ein Foto geschickt von der Frontpage der Buchseite der drei Fragezeichen und die Perlenvögel. Und dort steht im Untertitel, ich lese es jetzt einfach mal, erzählt von M.V. Carey nach einer Idee von Robert Arthur.
Jo.
Spannend.
Das, was in meinem Buch steht. Ich habe aber tatsächlich heute im Internet recherchiert. Im Internet steht überall auf den gängigen Seiten im Drei-Fragezeichen-Fandom, auf rockybeach.com und was es noch so alles gibt, steht überall, dass Mark Brandel oder Brandel das Ganze verfasst hätte. Also den Punkt muss man Christian geben.
Ja, aber auf der linken Seite, du hast da natürlich auch nochmal die andere Seite mit aufgenommen. Da steht auch nichts mehr drauf. Nochmal eine andere.
Kein Name Brandel fällt hier nicht.
Nee, steht überall Carey MV.
Magst du dieses Bild vielleicht wirklich auf Insta auch posten?
Ja.
Wollen wir natürlich auch, aber das ist spannend. Also entweder hast du jetzt einen Druck.
Nee, also ich habe auf Amazon und bei Medimobs, glaube ich, habe ich auch Bücher aus dem Omnibus Verlag gefunden, wo ganz klar hinterlegt war, dass es auch von MV Carey ist. Also es wird wahrscheinlich nicht, wenn es ein Falschdruck wäre, gäbe es da wahrscheinlich nicht nur den einen, von denen ich hier habe. Ansonsten wäre ich jetzt reich wahrscheinlich.
Ja, Geld kommt zu Geld, ne? Zu dem Burgbesitzer. Ja,
genau.
Ja, okay, spannend. Also okay, natürlich. Also wir freuen uns natürlich immer über Zuschriften. Schreibt uns auch bitte weiterhin, wenn wir nicht Quatsch erzählen. Aber an der Stelle haben wir natürlich irgendwie anscheinend das Wissen aus dem Buch direkt mit übernommen und werden also hier auch natürlich auf Insta posten.
Genau, also hätte Christian das uns nicht geschrieben, hätte ich gar nicht nachgeguckt und hätte nicht gesehen, dass irgendwie überall Mark Brandel angegeben wurde. Von daher darf der Frank Kosmos Verlag da auch gerne Bezug nehmen.
Wir taggen die.
Hiermit wird gecallt.
Ja, oder vielleicht ist noch mal irgendwie was dahinter. Also, dass du es in den Sammelband geholt hast und da ist irgendwie alles mit M.V. Carey drin und um es besser zu verkaufen, keine Ahnung, dass man irgendwie...
Nee, es ist ja kein Sammelband, es ist ja das ganz normale Buch.
Ja, stimmt.
Ja. Auch wie das Video-ID-Verfahren, weil Götz hier gerade das Buch so quer gehalten hat, weil sie so diese Ausweise halten muss, wenn man sich per Videochat identifizieren möchte.
Ich habe einfach gedreht, um zu zeigen, dass es halt nicht dicker ist als
das. Mach doch beides bitte. Mach doch das Buchfoto wirklich und dann von der Innenseite, dass man so ein bisschen irgendwie zwei Fotos nebeneinander hat, dann sieht man das direkt. Und ich freue mich natürlich echt auf die Community da draußen. Vielleicht gibt es da eine Erklärung. Ja, vielleicht gibt es ja was.
Ja. Meinst du, wir haben jetzt noch eine Firma, die uns ghostet und keine Antworten reinschickt?
Das werden wir herausfinden.
Aber dann mal eine Liste führen?
Nein.
Nein. Keine hässlichen
Listen. Nur handschriftlich, wenn überhaupt.
Oder einen handschriftlichen Brief von Mr. Spotify. Und diesem einen Verlag hier, von dem ihr gerade gesprochen habt.
Gut, dann habe ich das Buch jetzt mal zur Seite gelegt und nehme jetzt dieses Buch zur Hand. Reden wir jetzt eigentlich jedes Mal über das Cover?
Ich finde schon. Mhm. Ich finde, das ist ein wichtiger Teil, auch von der Kassette.
Im Buch hat es tatsächlich auch Bezug zum Inhalt.
Das Cover?
Ja.
Also es gibt eine Szene, wo jemand mit Licht durch die Gegend heizt.
Nein. Ich sag mal, die Antagonistin in dem Buch und im Hörspiel fährt dieses rote Auto, was immer wieder auftaucht. Ein roter Datsun.
Wo CB-Funk drin läuft.
Genau. Und dieses Auto hat Eiger Rasch dann damals, man muss ja mal dazu sagen, dass die Cover ja nicht für die Kassetten gemalt wurden, sondern tatsächlich für die Bücher. Und dann halt für die Kassetten 1:1 von Europa übernommen wurden. Also von daher kann man jetzt Eiger Rasch da nicht vorwerfen, dass sie sich nicht an dem Inhalt des Hörspiels orientiert hat. ist eine Randnotiz, aber dadurch der prominent gemacht worden, also dadurch, dass es halt das Cover gibt.
Roman, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie ist dir das Cover aufgefallen?
Es war halt ein Auto, also ein Auto mit Lichtern. Ja. Habe ich jetzt erstmal keine weitere Beachtung geschenkt. Also ich habe es nur einmal in klein gesehen, als ich eben das Album gestartet habe. Und mir gedacht, okay, das scheint erstmal so zu passen. Aber ich habe mir die Details noch gar nicht angeschaut. Aber wie findet ihr allgemein den Titel Automada?
Es macht überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, oder? Also ich meine, es ist ja so, dass der Begriff Automada halt dort durchaus fällt. Also man hat ja irgendwie einen gewissen Bezug. Aber zu dem, was dort passiert, passt halt Automada gar nicht, finde ich.
Also das ist was man, glaube ich, vor 1987 nicht oft in Verbindung mit dem Einschlagen von Autoscheiben verwendet hat und danach, soweit ich weiß, auch nicht. Also
Marderschaden ist doch klassischerweise irgendwelche Leitungen unten am Auto durchgebissen oder weil sie sich halt irgendwie im Motorraum oder sowas
gemacht haben. Ich habe tatsächlich selten davon gehört, dass so ein Marder halt die Scheibe durchgebissen hat.
Nein. Umgangssprachlicher Begriff. Steht auch bei Wikipedia. Einen Kriminellen, der sich aufs Aufbrechen von Autos spezialisiert hat, siehe Einbruch.
Okay.
Also es ist eine spezielle Form, altertümlich, gebe ich euch recht, ist ein alter Begriff, aber es ist ein Einbrecher, der sich auf das Einbrechen von Autos spezialisiert hat und vielleicht leicht vorgegriffen an der Stelle, aber ich finde auch das Wort Trittbrettfahrer beispielsweise oder so, wir werden hier heute coole Thematiken und Wörter kennenlernen und Automada war wahrscheinlich damals wirklich noch mal gängiger als heute.
Also Trittbrettfahrer haben wir ja schon im Vorfeld in 3 Fragezeichen-Folgen kennengelernt, das Wort und auch die Erklärung.
Finde ich aber heute auch noch mal gut herausgestellt.
Kommen wir ja später auf jeden Fall nochmal zu sprechen.
Aber wie gesagt, ist ein alter Begriff und ist heute nicht mehr so gängig, verstehe ich, aber damals war es halt griffig.
Ja.
Okay, na gut, dann nehme ich meinen hässlichen Spott zurück und entschuldige mich.
Ich auch.
Ich habe nämlich die Größe, mich sowohl bei Spotify als auch bei dem Verlag und bei sonst wem zu entschuldigen. Aber Respekt ist keine Einbahnstraße, möchte ich an dieser Stelle auch mal gerne anmerken.
Aber wenn du über den Titel sprichst, bin ich immer gewillt, nochmal direkt den Vergleich zu haben zum lieben Götz. Aber das machst du immer erst, wenn du den Klappentext liest. Ne? Aber ich finde immer, jetzt ist der gute Moment, wo ich direkt den Titel in Englisch einmal haben hätte gerne.
Ja, das ist eigentlich auch der Moment, wo ich den englischen Titel immer benenne. Kurz vorm Klappentext.
Guck mal, wie gut habe ich das überleitet. Ne?
Boah. Ja, also die 3 Fragezeichen und der Automada im Original erschienen in unserem Geburtsjahr, Roman, 1984 im Random House Verlag unter dem Titel The Three Investigators in the Mystery of the Smashing Glass.
Lame.
Da weißt du, was du kriegst.
Ja, da weißt du wirklich, was du kriegst.
Ja, in Deutschland dann 1987 halt in der Frankschen Verlagshandlung erschienen. Der Klappentext, wie immer, das habe letztens habe ich wieder einen 3-Fragezeichen-Podcast gehört, wo die immer beide Klappentexte tatsächlich vorlesen. Ich lese immer den langen Klappentext in der Innenseite des Buches vor, der dann halt auch sehr viele Buchbezüge hat. Die 3 Fragezeichen und der Automada. Marder sind possierliche Tierchen, die Nächte lieben. Wenn aber plötzlich aus einem Menschen ein Marder wird, ein Automada zudem, der nichts mehr zu lieben scheint als splitterndes Glas, ja dann, ein Fall für 3. Für Peter, Bob und Justus. Und für die Polizei, die allerdings mehr im Dunkeln als im Hellen tappt. Die Fährte führt zu einem alten Sonderling mit einer Münzsammlung, zu einem Rennradler mit guter Tarnung und schließlich auch zu jemandem, der offensichtlich Gedanken lesen kann. Aufregende Zeiten für die 3 Fragezeichen. Schnappt die gestellte Falle zu oder sind sie selbst bald darin gefangen? Am Ende bewahrheitet sich Alfred Hitchcocks These. Realität und Täuschung liegen oft nah beieinander. Zu nah, wie sich zeigt.
Wenig schlecht vom Text her.
Gut, ja, dann kommen wir mal zu der Hörerfahrung. Romänchen, wann hast du das Ganze gehört? Wie hast du es gehört? Nochmals für die Wahrnehmung.
Ja, ich brauchte 2 Anläufe und diese 2 Anläufe waren sogar 2 Tage voneinander entfernt.
Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.
Also ich habe Mittwochmorgen angefangen. Vor Arbeit in einem Hotelzimmer in Baden-Württemberg.
Das klingt wie eine verruchte Geschichte.
Ja, gar nicht.
In einem Hotel in Baden-Württemberg habe ich angefangen, die Geschichte zu hören. Okay, und dann hast du sie, genau.
Ja. Nee, aber so war es halt, true story. Ja, aber dann musste ich halt zur Arbeit und hatte dann keine Zeit mehr und bin dann Mittwoch irgendwann auch wieder nach Hause gefahren. Mhm. Und habe den Rest dann heute Nachmittag gehört. Also von 40 Parts, so ist das mal bei Spotify aufgeteilt, habe ich die ersten 23 Mittwoch gehört und die letzten 17 dann heute.
Ja.
Macht draus, was ihr wollt.
Ja, natürlich. Das ist hier. La vida loca ist das.
Ja.
Gut, dann lass uns anfangen.
Gut, dann gehen wir doch mal rein.
In dem Fall kann ich sagen, grätsch du im Prinzip in die Story rein, weil mein Buch fängt später an als dein Hörspiel.
Okay, dann dann grätsche ich ganz kurz rein, weil ich finde den Start wirklich gelungen. Ich finde, das mit den klirrenden Scheiben zu starten und dass du direkt hörst, es passiert irgendwas und du weißt nicht was. Wir reden hier vom Hörspiel, das heißt, du hörst Geräusche, du willst mehr wissen und dann tauchen ja auch, und da bitte Roman, hol mich ab, da tauchen Sprecher auf, die uns abholen und erzählen, was passiert ist, finde ich für 3 Fragezeichen einen richtig, richtig schönen Start.
Fand ich eigentlich auch, ja, also es startet tatsächlich mit Klingel-, Kliergeräuschen, Autoscheiben wurden zerschlagen. Und man hört halt diffus irgendwelche unbekannten oder uns unbekannten Männerstimmen, die halt sagen, dass das irgendwie immer wieder passiert. Und dann sind wir aber aus der Szene erstmal weg. Das ist wirklich ein nicht klassischer Start für so eine Folge. Normalerweise wären die Detektive jetzt eigentlich dort gewesen, hätten noch irgendwas dazu gesagt oder so. Nichts davon. Wir haben sie dann erst beim darauf folgenden Szenenwechsel, wo sie am Schrottplatz sind und alle 3 für Mathilda schuften müssen.
Da vielleicht eine kleine Anmerkung. Wir haben jetzt das erste Mal neue Musik in der Hörspielfassung. Und zwar haben wir jetzt 11 Folgen, die die sogenannte Übergangsmusikphase genannt wird. Das heißt, dass im Prinzip von nicht näher benannten Komponisten, wenn ich das richtig recherchiert habe, da Musik untergebracht wurde, die dann ab Folge 51 sind wir dann quasi bei der jetzigen Spotify-Version und damals den Kassettenversionen auf einer Linie, also dass da dieses die drei Fragezeichen Intro kommt, was übrigens anscheinend nicht von Kraftwerk ist, was ich immer behaupte. Da möchte ich mal kurz hier eine Korrektur einbringen.
Aber im Stile halt auch, ne? Also es ist ja schon so ein bisschen geprägt, bestimmt. Also 100%, alles ist von Kraftwerk geprägt.
Wenn ich nicht, dass hier böse Shitstorm-E-Mails hier reinkommen.
Ganz sensibles Thema, ja.
Und zwar ist es da so, dass im Original, in der Kassettenversion, da sphärische Musik drunter gelegt ist, unter diese Fahrradfahrgeräusche und das Zersplittern der Autoscheiben, was ja jetzt in der Spotify-Fassung oder der heutigen Fassung ja nicht so ist. Also die Musik wurde weggenommen. Du hast am Anfang tatsächlich nur dieses trockene Fahrradfahren, dann das Zersplittern der Scheiben und dann langsam baut sich, wenn dann halt die Männer sagen, meine Scheibe ist zerschossen worden, bla bla bla, da baut sich dann ja langsam Musik auf und dann geht das Ganze dann sehr abrupt, finde ich, in eine Übergangsmusik über. Und dann sind wir halt bei dem Teil, den du jetzt gerade eben benannt hast, auf dem Schrottplatz.
Sehr, sehr kritisch, lieber Götz, sehr kritisch.
Ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, ich finde, was halt im Nachhinein mit der Musik gemacht wurde,
ja,
im Gegensatz zu der Hörspielfassung, finde ich eine Frechheit.
Ja, okay, aber dann, okay, nein, dann bleib kritisch.
Ja.
Gut, okay.
Also, wie wir eben schon gesagt haben, müssen die 3 sehr schwer für Mathilda arbeiten. Währenddessen ist es aber so, dass Peter sich so ein bisschen davon steht und das Büro von Titus belauscht, wenn ich das hier richtig begriffen habe. Und zwar geht es um Paul, der 4-mal bei seinem Freund war und jedes Mal war die Scheibe kaputt. Sind Paul und sein Vater, die sich da gerade unterhalten. Und die Konsequenz daraus ist, dass Paul nicht mehr mit dem Auto fahren darf.
Und keine Angst, das passiert jetzt nicht so häufig, wie du jetzt vielleicht denkst, wenn du das jetzt am Anfang merkst. Aber ich muss kurz reingrätschen, weil auch da ist etwas, was mir noch nie so krass aufgefallen ist wie in der Folge. Und zwar sowohl Titus Jonas als auch Mathilda Jonas sind nicht die Originalsprecher, also die, die es normalerweise machen. Sprich halt Andreas Beuermann und, oh Gott, warum weiß ich denn jetzt nicht, wie...
Tante Mathilda, meinst du?
Tante Mathilda heißt. In der Kassettenversion, in der Spotify-Version, beziehungsweise in der heutigen Version, wurde das Ganze dann Anfang der 90er nachsynchronisiert. Also das heißt, die Folge, die Roman gehört hat, auf Spotify, da ist Andreas Beuermann und Karin Lindeweg, so heißt Tante Mathilda, sind da dann rückwirkend eingefügt worden. Hm. Aber in meiner Kassettenversion, die ich gehört habe, ist das eine ganz andere Stimme, weswegen ich früher nie diesen Link gekriegt habe, dass da Onkel Titus sprechen soll.
Gottfried Kramer an der Stelle hat wahrscheinlich bei dir auf der Kassette damals gesprochen.
Gottfried Kramer war das?
Ja.
Krass.
Als Onkel Titus, ja.
Habe ich nicht rausgehört, tatsächlich. Ja. Er hat ja schon öfter mal...
Tante Mathilda wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre dieselbe. Aber bei Titus Gottfried Kramer.
Und was ich übrigens auch sehr schön finde, das ist nicht häufig im Buch. In dem Fall, ich zeige das hier mal
ja,
in schwarz, die Kamera.
Dick gedruckt, komisch, teilweise groß geschrieben, klein geschrieben.
Könnt ihr auch lesen, was da steht?
Jacobs Gebrauchtmöbel, Rocky Beach, California, Ankauf und Verkauf, Transport frei.
Genau, das ist nämlich das, was auf dem LKW steht, um den es sich ja dreht, wo die Scheibe halt zerstört wurde.
Aber Jacob?
Ja, Paul heißt Paul Jacob.
Ah, okay.
Ja, das wird im Hörspiel nicht benannt, tatsächlich.
Nee.
Aber die Firma heißt halt Jacob Transport und Paul ist der Sohn von, ich habe keine Ahnung, ob der da benannt wird, auf jeden Fall Mr. Jacob.
Ja, spannend.
Jacobs.
Weißt du, warum Onkel Titus diesmal nicht, also jemand anders gesprochen wurde?
Wahrscheinlich der alte Klassiker Andreas Beuermann war einfach gerade nicht zu Hause.
Oh, gut.
Der war ja Musikprofessor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja, krass, und aber, bald auch ja, oft und viel unterwegs.
Thema Continuity war damals noch nicht das Thema.
Nee.
Gut.
Ist euch das damals aufgefallen, dass da irgendwas anders ist mit den Sprechern?
Ja, habe ich ja gerade gesagt.
Ja. Also das, du hast einfach irgendwann Gefühl dafür, also wie bei den Simpsons oder bei irgendwas, was du immer wieder guckst und dann ändert sich eine Stimme, das hörst du, irgendwas ändert sich. Gerade spannend auch Futurama, gerade wieder, gerade aktuell.
Witzigerweise habe ich das bei Kommissar Reynolds in dieser Folge gar nicht gehabt. Ich habe überhaupt nicht hinterfragt, dass das ja mit Günther Flesch jemand anders ist, als es in den späteren oder früheren Folgen war. Das habe ich einfach so akzeptiert, aber bei Titus habe ich, also beziehungsweise ich konnte das ja einfach nicht zuordnen. Also ich konnte nicht zuordnen, dass da gerade Titus spricht, weil der auch nur so zwei Sätze sagt.
Mhm.
Ja.
Gut.
Okay. Paul geht ziemlich angesäuert raus und Peter spricht ihn an, hätte eben gerade noch belauscht. Paul ist sauer, weil er nicht mehr fahren darf und wir erfahren noch, dass er wohl ein paar Klassen über Peter ist. Peter zeigt ihm dann die Karte. Hat Peter das eigentlich schon mal gemacht oder war das nicht bisher immer so Justus' Aufgabe?
Ja, ist schon, aber wenn es passt, passt's. Aber ne, Aztekenschwert, glaube ich, haben, ich weiß nicht. Nee, ich will nichts Falsches sagen, aber.
Ich fand's zumindest ungewöhnlich.
Ja, ja. Wenn's passt, passt.
Häufig, glaube ich, noch nicht, aber.
Er macht's auf jeden Fall sehr gekonnt.
Ja.
Auch mit, komm mal mit, ich zeig dir das und wir klären das.
Genau. Also, Akquise kann Peter auf jeden Fall. Er möchte ihm helfen und bringt Paul zu den anderen beiden. Noch kurz zur Einheit, wo wir uns eben schon hier korrigiert haben und sonst irgendwas. Ich habe beim letzten Mal wieder völlig größenwahnsinnig angekündigt, eine Petition ins Leben zu rufen, auf das wir zu Peter Tauben-Peter sagen. Ich war dann kurz auf Kampakt und wollte so eine Kampagne starten und habe dann gesehen, da sind halt noch andere Kampagnen, wo es dann um Kindergrundsicherung ging und Seenotrettung und so weiter. Und man fragte mich...
Und dann hast du dich mit deiner nicht so wichtig gefühlt.
Was ich mich da einsortieren würde. Und da dachte ich mir, was will ich eigentlich genau? Und Aufmerksamkeit ist ja auch irgendwie ein knappes Gut und... sollte ich das mit meinem Anliegen, wie auch immer ich das formulieren würde, dafür beanspruchen? Und bin dann zu dem Schluss gekommen, nein, das werde ich nicht tun. Deswegen, bitte haltet mich auf, wenn ich irgendwelche Ankündigungen hier mache, die irgendein aktives Handeln außerhalb dieser Folge von mir einfordern würden, weil das wird in den meisten Fällen nicht passieren.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich es ja schon bemerkenswert finde, dass du überhaupt auf die Seite gegangen bist.
Das ist schon das bedankst du dich schon für.
Ja, klar.
Dafür, dass er...
Ist erschreckend einfach, so eine Kampagne zu starten.
Naja, nee, also aber Roman ist ja eigentlich jemand, der immer gerne was sagt und dann es einfach so im Winde verwehen lässt.
Ja, aber ich finde auch einfach, dass er die süßeste Entschuldigung hat, die man so sich so vorstellt. So, stell dir mal vor, wirklich 9., 10. Klasse Roman, so, weißt du, der erklärt dir einfach, warum es okay ist, dass er keine Hausaufgaben hat.
Ja.
Es ist, und der Lehrer guckt ihn am Ende an und sagt so, ja, nein, Roman, es ist, also alle anderen sind scheiße, aber Roman hat seine Hausaufgaben. Hausaufgaben nicht, das ist in Ordnung.
Mich hat er abgeholt. Mich hat er abgeholt.
Ja, sag ich ja. Du bist genau der Pädagoge in der 10. Klasse. So, Roman, apropos. Ich bin angepisst, bin traurig.
Dein Englischlehrer, den hat das überhaupt nicht abgeholt. Also, okay. Da habe ich selbst gesagt, ich habe sie nicht. Und
apropos,
hatte tatsächlich eine Kleinigkeit geschrieben und das musste ich dann vorlesen. Und ich wurde ganz hart korrigiert. Und das Fazit war, das ist ja gar nichts. Und ich habe gesagt, ja, das habe ich ja auch gesagt.
Apropos Englischlehrer bzw. englische Namen. Ich bin euch noch einen Autor schuldig. Und zwar...
Echt? Haben wir gar nicht gemerkt.
Nee, aber heraus. Das Buch ist von William Arden. Also dementsprechend von Dennis Linsk, hieß der so?
Oh, Götz, bitte.
Du hast das mal reingeworfen.
Ja.
Ja, jemand, der halt unter diversen Pseudonymen geschrieben hat und bei den drei Fragezeichen unter dem Pseudonym William Arden. Ich weiß, dass er Dennis mit Vornamen hieß. Ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen hieß. Aber der hat das Buch geschrieben.
Dennis Lind.
Ja.
L-Y-N-D-S, ja.
War ich ja.
War ein amerikanischer Schriftsteller, der unter verschiedenen Pseudonymen vor allem Kriminalromane veröffentlicht hat. Ich habe wahre Sachen gesagt, aber du hast mich natürlich jetzt gerade auf dem falschen Fuß. Aber ja, alles richtig.
Das ist auch schon Monate her, ist glaube ich fast ein halbes Jahr her.
Ja.
Fast ein Jahr tatsächlich, vor Folge 30.
Gut, ja. Lass uns bei Folge 40 doch einfach mal heute bleiben.
Es geht so langsam voran, oder?
Tut mir leid, nein. Ab jetzt geht's
nein,
ab jetzt.
Ich meine jetzt so generell Folge 30. Wir sind gerade bei 40 und Folge 30 fast ein Jahr her.
Ach so.
Wahnsinn. Mhm.
Dachte er, es geht um die
Ja, Folge. Aber auch das hier, natürlich.
Okay,
ja.
Sorry, warte mal. Bitte.
Möchte Roman jetzt jede Woche eine neue Folge besprechen?
Was? Nein. Auf gar keinen Fall.
Nach der Skala-Anpassung jetzt der Rhythmus.
Das zeigt mir einfach nur, wie langwierig das Ganze ist.
Okay. Nein, Vorbereitung.
Das sollte tatsächlich nicht meine Aussage sein.
Gut, weiter geht's.
Ich weiß viel mehr zu, lasse mich von niemandem in meiner Klarheit übertreffen.
Mm.
So. Wo waren wir denn? Genau. Peter hat Paul
bei Herrn Thumann.
Zu den anderen beiden mitgebracht. Bei Herrn Thumann, genau. Den Namen wollte ich extra nicht sagen.
Ich sag ihn dafür.
Warum müssen wir denn rauspiepen?
Warum willst du mir nicht sagen?
Ich weiß es gar nicht, ob das an irgendwelchen Persönlichkeitsrechten kratzt oder sowas. War jetzt ja nichts Schlimmes, was ich gesagt habe, nur dass er halt meinen Ausflüchten, beziehungsweise nicht mal Ausflüchten, aber er ist dem nicht gefolgt. Er war kein Fan von mir, sagen wir es so.
Ach, das ist dann Englischlehrer,
ja, das ist Romans
Ach
Englischlehrer.
So, ja, sorry. Du haust den Namen raus. Ich denke mir so, wo sind wir denn jetzt gerade?
Das hat mit Persönlichkeitsrechten
okay,
zu tun.
Das ja, ist ja, so genau. Okay. Wissen wir Bescheid. Gut, weiter.
Also, Peter und Paul schildern dann den anderen beiden den Fall, oder was so Sache ist. Und Just sucht eine Erklärung dafür. Natürlich auf seine ganz typische Just-Art, die Paul aber noch nicht kannte. Und ihn dann ganz verwirrt nachfragt, ob er das nochmal auf Deutsch sagen könnte und ob er denn immer so reden würde. Paul soll erstmal alles erzählen, was passiert ist. Also er besucht einen Freund und jedes Mal ist die Seitenscheibe eingeschlagen. Bei den anderen Autos wäre es wohl nicht so, aber da ist sich Paul nicht komplett sicher. Danach sagt der Sprecher, dass eine lebhafte Diskussion stattgefunden hat, an der wir aber nicht teilhaben. Also es wird einfach nur als Sprechertext erwähnt. Und ich weiß nicht, ob das Buch da schon eingestiegen ist oder ob das Buch mehr von dieser lebhaften Diskussion berichten kann.
Oh, du möchtest quasi tiefer in die Materie eintauchen. Und passenderweise bin ich auch gerade auf der Seite.
Er bereut jetzt schon seine Frage.
Ja, also es wurde halt ein bisschen rumgesponnen, also wie so eine Scheibe halt kaputt gehen kann, weil Justus hat ja schon ganz klar festgestellt, dass dieses Phänomen halt nicht viermal am gleichen Auto in kürzester Zeit passiert.
Aber dass es dieses Phänomen gibt, das fand ich auch ganz spannend.
Und zwar, ich fange mal an, also es wird hier darüber gesprochen, dass Opernsängerinnen in der Lage sind, halt Töne zu erzeugen, die Glas zum Schwingen und zum Zerplatzen bringen. Ein Düsenjet, der die Schallmauer durchbricht, der übrigens kein Glas zum Zerspringen bringt. Das Phänomen hatte ich jetzt letztens erst vor ein paar Monaten, dass hier zwei Flugzeuge mit Überschall über mein Schloss flogen und alles gewackelt und vibriert hat, aber Scheiben sind nicht kaputt gegangen. Die haben quasi eine Passagiermaschine abgefangen. Es war sehr spannend, aber das ist vielleicht etwas für die normale Abfahrt und jetzt etwas zeitintensiv. Und zwar wird dann gefragt, ob es vielleicht ein Erdbeben ist. Dann ist die Frage, ob Paul was gespürt hat. Dann wird gesagt, nein. Dann wird nach einer Windböe oder nach einem Tornado gefragt. Dann irgendwann sind sie bei Strahlen, Todesstrahlen. Da sagt dann Paul, wie im Krieg der Sterne, ein Hitzestrahl oder ein enormer punktueller Druck. Beim nächsten Mal wird es ja Star Wars geben, möchte ich mal kurz anmerken. Beim übernächsten Mal. Mhm. Und dann wird es irgendwann, driftet es dann ab von einem anderen Planeten, ergänzt Bob, ein Raumschiff, ein unsichtbarer Außerirdischer oder ein Geist, ein Poltergeist. Ne? Also sowas.
Ganz kurze Ergänzung, kurz gegoogelt. Und das ist natürlich eine anekdotische Evidenz, die du da eingebracht hast. Deswegen an der Stelle Überschallknall. Es kommt drauf an, der Überschallknall kann theoretisch Fensterscheiben zerstören. Das hängt aber davon ab, wie tief das Flugzeug fliegt.
Okay.
Ja, wahrscheinlich war es bei dir nicht so hoch. In Deutschland sind zivile Überschallflüge gemäß der Luftverkehrsverordnung nur zu Versuchszwecken erlaubt. Hier noch ein Beisatz.
Ja, beziehungsweise in dem Fall war es die allgemeine Sicherheit.
Naja gut, aber das ist jetzt, die Höhe scheint ja eine wichtige Rolle zu spielen. Sei froh, dass bei dir nichts zerplatzt ist.
Genau, also es ist, um es kurz zusammenzufassen, es ist hier ein Flugzeug vom Kurs abgekommen und war per Funk nicht mehr erreichbar und dann hat das Militär dann halt zur Vorsicht einfach mal zwei Düsenjets dahin geschickt, um halt die zum Landen zu zwingen, beziehungsweise abzuklären, ob da irgendwas schiefgelaufen ist.
Halber Top Gun, geil.
Mhm. Ja. Und dann wird schon eine Telefonlawine initiiert bei mir im Buch.
Ja, die erste. Mhm.
Ja. Telefonlawine Nummer 1. Peter regt das an, eine zu starten, um Erfahrung zu bringen, ob noch mehr Scheiben eingeschlagen wurden. Und dann geht's erstmal zum nächsten Morgen. Bob und Paul sind am Schrottplatz in der Zentrale. Und Peter und Just haben auf einer Karte schon mal Orte markiert, wo in den letzten beiden Monaten etliche Autoscheiben kaputt gegangen sind. Und es war halt immer die Seitenscheibe von Autos, die am Seitenstreifen geparkt werden. Das war auch immer die gleiche Seite. Ein Fakt, der später halt auch nochmal wichtig wird.
Im Buch ist es tatsächlich so, dass sie das erste Mal den Rolls-Royce rufen.
Da schon?
Ja. Und dann zur Valerio Street fahren, wo Pauls Freund wohnt, in der Valerio Street 142, glaube ich. Kleiner Fun-Fact, der etwas grimmige alte Herr, den wir gleich kennenlernen oder den wir später kennenlernen, wohnt in der Valerio Street 140, also direkt neben dem Kumpel von Paul. Hm. Ja, und da liegen sie dann auf der Lauer und beobachten diverse Menschen, die vorbeigehen. Da ist eine Frau mit einem Hund, den sie nicht wirklich im Griff hat, der riesig ist, der relativ nah an den Rolls-Royce rankommt. Dann spielen zwei Kinder etwas unbehende Ball. Da geht aber auch nichts zu Bruch. Und dann auf einmal kommt ein sehr auffälliger Fahrradfahrer vorbei mit Sturzhelm und Brille auf in der Nacht und sehr auffälligen Farben so an seiner Trikotage und hat auch ein sehr teures Rennrad, was er da vor sich herfährt. Aber es passiert nichts, der fährt einfach nur vorbei. Der wird aber schon sehr prominent beschrieben im Buch.
Die sehen alle, also alle sehen den.
Alle sehen den, weil sie halt, okay, weil sie halt genau darauf achten, wer oder was vorbeifährt oder geht. Und dann passiert nichts und dann fahren sie halt wieder zurück. Und ich hoffe, ich überspringe jetzt nichts. Dann sind sie halt in der Zentrale und werten halt die erste Telefonlawine aus.
Okay. Ja, das war hier dann zeitlich tatsächlich ein bisschen anders. Also nach dem, was ich da gerade, wo sie schon dann die ersten Nadeln gesteckt haben und so, also auf die Karte und nicht
in einer Farbe. Auch nochmal wichtig, ne? Sie haben da an der Stelle nochmal alles in einer Farbe gemacht.
In verschiedenen Farben.
Rot, genau. Nee, da war nur rot zu dem Zeitpunkt. Das kommt später mit den verschiedenen Farben.
In dem Fall hier im Buch sind sie silber.
Nee, rot sind sie im Hörspiel.
Okay, ich hatte das schon gemacht und dann schon darüber geredet, weil.
Nee, jetzt sind sie einfarbig und deswegen ist dieser Twist gleich nochmal ganz spannend, dass er dann versucht, das auf Wochentage aufzuteilen. Aber es kommt gleich erst.
Und dann gibt es ja im Hörspiel so einen Satz, ich glaube, Paul kommt rein und sagt, das müssen ja an die 100 Nadeln sein, die ihr da aufgelistet habt. Und dann sagt Bob, glaube ich, 101, um genau zu sein. Und das ist tatsächlich ein Link auf das Buch, weil bevor diese Situation in der Zentrale passiert, gibt es noch mal kurz eine Szene, wo Bob zu Hause ist, mit seinem Vater spricht beim Frühstück, der sich darüber beschwert, dass seine Autoscheibe zu Bruch gegangen ist. Vorher ist das schon Peters Vater passiert. Da sprechen die nämlich auch tatsächlich in dieser Anfangsdiskussion drüber, sodass da eigentlich mehr oder weniger schon klar ist, dass Paul da nicht alleine dasteht. Und dann kommt Bob nämlich dann in die Zentrale und die sagen, wir haben hier schon an die 100 Nadeln auf dem Stadtplan. Und dann sagt Bob, 101, um genau zu sein, weil mein Vater ist das auch passiert. Darauf ist das bezogen. Das wurde dann im Hörspiel halt übernommen. Und es sind tatsächlich...
Passt trotzdem,
finde ich. Ja, aber es sind tatsächlich mehr als 100 Nadeln eigentlich auf der Pinnwand.
Ja. Es wurden sehr viele Scheiben zerstört.
Ja.
So, also bei uns ist dann so, und Sven, deswegen glaube ich eigentlich, dass das schon vorher in unterschiedlichen Farben markiert sein muss, weil Just sucht ja nach Gemeinsamkeiten und will sich dann auf die Lauer legen mit Hilfe des Rolls-Royce. Dann haben wir halt den Abend, Morten holt die Jungs ab, Paul ist natürlich schwer beeindruckt, wäre ich auch, wenn da irgendwelche vermeintlichen Detektive dann irgendwie von einem Fahrer mit Rolls-Royce abgeholt werden. Und dann erfahren wir, was Just bisher weiß. Und da erwähnt er ja, dass er unterschiedliche Nadeln für verschiedene Tage genutzt hat. Und genau. Dadurch lassen sich dann halt verschiedene Linien nachzeichnen und dort ist dann ja auch jedes Mal eine Lücke zu sehen. Also der Zerstörer hat wohl an allen vier Abenden, wo das passiert ist, immer irgendwo eine Pause gemacht. Warum auch immer, das ist denen halt noch nicht ganz klar. Bob verarscht dann Just, aber auf nett habe ich hier stehen, weil alle lachen. Ich habe das Gefühl, Just auch. Und es geht auch mal nicht um sein Gewicht oder sowas.
Alles Bodyshaming in Ordnung.
Ja, nee, diesmal war es ja gar kein Bodyshaming. Ja. Es war wegen irgendwelcher anderen Sachen. Also es war wirklich recht harmlos. Also neckisch, möchte ich sagen.
Im Buch gibt es vorher noch mal eine Begegnung mit einer unbekannten Person, die sich auf der Zentrale zu schaffen macht. Wo die drei Fragezeichen versuchen, sie dann zu stellen. Paul muss in der Zentrale drin bleiben. Der ist übrigens zu groß für die normalen Zugänge, weil Paul ja auch älter ist als die drei Jungs. Deswegen benutzen sie die sogenannte Tür oder den Bauch. Ich weiß gar nicht, wie der Zugang heißt. Das ist übrigens, das finde ich ganz cool, weil das ein Link ist auf eine alte Folge. Und zwar auf die untersprechende Totenkopffolge müsste das sein, wo die das Problem haben, dass die Truhe, wo halt der Totenkopf drin ist, nicht auf den normalen Wegen in die Zentrale kriegen. Deswegen bauen sie halt eine Tür ein, um halt solche großen Sachen wie halt eben diese Truhe da reinzukriegen. Und da ist das ein Link drauf. Also in diesem Buch wird sehr prominent auf die ganzen Zugänge auf dem Schrottplatz auf oder in die Zentrale wird sehr schön beschrieben hier im Buch, sodass man dann nochmal einen Überblick kriegt, wie dieser oder einfach auch nicht nur einen Überblick, sondern auch ein Bild davon kriegt, wie dieser Schrottplatz eigentlich aussieht. Ja. Fand ich schön.
Okay. Im Hörspiel verstecken sie sich gerade hinter einem Busch und sind aber noch ein bisschen am Sprechen. Und Paul sagt, dass sein Vater immer noch denkt, dass Paul selbst schuld sei an den kaputten Scheiben. Was, wie ich finde, eigentlich wenig Sinn ergibt. Und was soll das Motiv genau dahinter sein? Es gibt nur Ärger dafür. Warum sollte er immer die Scheiben selbst zerstören von dem Auto? Was ein Trottel. Egal. es kommt ein Pfeifen, die Polizei kommt und denkt, die Vandalen erwischt zu haben. Weil es natürlich ein bisschen auffällig wirkt, wenn man dann nachts dann irgendwie sich dann in irgendwelchen Gebüschen verschanzt.
Verschanzt? Deine Wortwahl. Okay.
Wir hören dann auch zum ersten Mal einen älteren Herren, den Onkel...
Mr. Temple.
Also der immer sowas sagt wie, Halunken, Diebe. Ich finde, er klingt wie ein sehr stark gealterter Gargamel. Und er möchte den Adler gerne haben. Polizei will erstmal wissen, warum sie die Scheibe eingeschlagen haben und der alte Mann fragt die ganze Zeit nach dem Adler. Verbrecher, Lumpen! So geht's dann halt die ganze Zeit.
Na, also die Scheibe wurde ja nicht eingeschlagen.
Nee, die Scheibe wurde nicht, aber warum sie die anderen Scheiben eingeschlagen haben, weil sie sich sicher sind, dass sie jetzt die erwischt haben, die die Scheiben eingeschlagen haben.
Ja.
Sie sagen halt, nee, wir sind da gerade selber hier irgendwie auf der Lauer und gucken, wer das ist und haben uns hier versteckt und das ist hier unser Wagen und so. Die Polizisten glauben ihnen aber nicht. Dann sagt Justin, für mich jetzt schon legendären Satz, ja. Herr Wachtmeister, Sie befinden sich auf besten Wege, unser tiefes Vertrauen in die Polizei nachhaltig zu erschüttern. Das war für mich auf jeden Fall...
Den musst du immer griffbereit haben. Wenn du den griffbereit hast, gegenüber der Polizei, die dich gerade irgendwas fragt oder irgendwas von dir will, mega.
Ja.
Mega.
Also ich fand es auch Satz der Folge und ich finde auch irgendwie ein sehr verklausuliertes ACAP. So habe ich es zumindest aufgefasst.
Gibt es jetzt immer den Satz der Folge von dir?
Das weiß ich noch nicht, ob ich das durchziehe. Da hat sich irgendwie aufgedrängt auf jeden Fall.
Der Satz der Folge.
Das sind zu viele Sachen, die ich noch berücksichtigen muss.
Na, ist ja gut. Ist er wirklich wichtig und richtig.
Also wenn er da ist, ist er da. Der hat sich halt wirklich, er ist mir ins Gesicht gesprungen, dieser Satz. Also der ist dann schon hängen geblieben. Polizisten sagen halt, dass sie doch auf frischer Tat ertappt haben, als sie gerade die Scheibe des Rolls-Royce einschlagen wollten. Der alte Mann kommt auch wieder dazu und möchte mit dem Stock schlagen, beschimpft sie weiter, also eine wilde Gemengelage, die dort stattfindet. Morten kommt aber sehr souverän aus seinem Rolls-Royce ausgestiegen und klärt die Situation auf seine höflich, wie ich finde, eher britische Art. Er will die Jungs mitnehmen. Ich weiß jetzt ob ich mit eher Morten meinte oder die Polizei.
Du siehst uns überhaupt nicht, ne?
Nee, nimmt uns gar nicht wahr.
Wir dachten, wir melden uns mal.
Ach so, nee, dann müsst ihr euch melden. Ich habe ja eure Kameras auch ausgemacht.
Ja, haben wir gemacht, aber du hast uns nicht wahrgenommen. Deswegen
nein, ich habe eure Kameras ausgeschaltet, weil es hier Probleme mit der Verbindung gab. Ah. Aber ich habe hier auch meinen...
Du hättest das echt sehen müssen. Ich habe mich gemeldet, dann hat Götz sich gemeldet. Dann habe ich angefangen zu wedeln, dann hat Götz angefangen zu wedeln. Wir haben hier im Takt gewedelt. Aber ich glaube, du hast doller gewedelt, Götz. Deswegen würde ich dir den Vortritt lassen. Götz, bitte. Was hast du einzuwenden?
Einfach nur, dass im Buch Morten gar nicht so souverän auftritt, sondern eher wirklich vehement und sehr brutal eigentlich auch, ne? Also Jarvis Temple geht halt auf Justus los mit dem Stock und will ihn schlagen und Morten geht halt dazwischen. Und Morten ist ja eine sehr große und breite Erscheinung. Das wird im Hörspiel, glaube ich, gar nicht so benannt. Und hält ihn quasi auf Armlänge Abstand. Also er drückt ihn quasi weg, dass der zwar versuchen kann, Morten zu hauen, aber im Prinzip die ganze Zeit immer nur in die Luft haut und dabei den schönen Satz sagt, also beziehungsweise Morten sagt den schönen Satz: "Darf ich fragen, warum Sie meinen jungen Dienstherrn festhalten?", erkundigte sich der elegante Chauffeur. "Und aus welcher Nervenheilanstalt dieser bedauernswerte Greis entwichen ist?" Das ist nochmal eine andere Qualität als jetzt im Hörspiel, finde ich.
Bedauernswerter Greis.
Ja, das stimmt. Da ist Morten eigentlich gar nicht auf den Typen eingegangen. Wobei es echt nötig gewesen wäre. Der fand ich schon, oder finde ich auch recht nervig. Mhm.
Also ich weiß auch nicht, ob ich den irgendwann als stämmige Gestalt gesehen habe. Aber nichtsdestotrotz muss ich ganz kurz anmerken, dass ich wieder mal nicht Skinny Norris in ihm gehört habe. Ist für mich ganz wichtig an der Stelle. Ich höre hier ganz klar Morten, eine ganz klare Unterteilung zwischen Skinny und Norris.
Ja.
Gut, das wollte ich nur anmerken.
Definitely.
Gut. Okay. So, Männchen.
Also, es kommt dann auch noch Officer Reynolds dazu und der klärt die Situation dann auch mal endgültig auf. Also da merkt man auch schon, die anderen Polizisten haben gehörigen Respekt vor ihm, knicken da sofort ein, wenn Reynolds die drei Jungs da in Schutz nimmt. Und
merkt man voll die Stimmung, ne?
Ja.
Das ist richtig krass.
Also richtig demütig.
Ich finde tatsächlich, also der hat in meinen Erinnerungen immer so einen langen schwarzen Mantel angehabt und immer so eine graue Aura um sich, also wo man wirklich Angst hat. So Darth Vader-mäßig.
Also Trenchcoat gebe ich dir komplett recht, aber nicht schwarz, sondern bei mir natürlich der klassische.
Klassisch beige?
Ja, klar.
Nee, also wirklich, Günther Flash hat für mich da so einen Darth Vader-Vibe gehabt. Also der da aufgetaucht ist und alle so. Ja. Also ist natürlich etwas freundlicher und zugewandter als...
Nein,
aber
genau so.
Genau.
Dann hat er Just mit der Macht dann...
hochgehoben, aber auf die Schulter gesetzt.
Ja. Nee, aber wirklich, also im Gegensatz zu halt Horst Frank, der eher wirklich so diesen Schimanski-Typ gemimt hat, würde ich jetzt mal sagen. So.
Kollegen, Freund.
Ja, aber schon eher so den rotzigen und teilweise oft angepissten, aber sehr, sehr rauen Typ. Und dann Wolfgang Dräger, der halt wirklich eher so diesen netten Onkel gemimt hat, der irgendwie so kurz vor der Rente ist und eigentlich dem alles scheißegal ist. Aber da kommen wir später noch zu. Ja, haben wir hier Wolfgang Flash, der ihn halt so mimt, wie er ihn da mimt. Und alle haben Respekt.
Wie hieß der Dräger nochmal, der das mit dem Zong gemacht hat?
Das war... Jörg Dräger.
Jörg Dräger, genau. Okay.
Gut, haben wir alle Drägers.
Haben wir alle Drägers hier soweit geklärt.
Ja, alle Dräger zusammen, die Drägerdrillinge.
Ja, schön, wenn er auch hier eine Rolle übernommen hätte. Aber naja, kann ich alles haben. Reynolds sagt, dass sie bereits schon seit 6 Wochen an dem Fall arbeiten und der alte...
Möchtest du den Doppeladler oder Tor 3?
Ja.
Wow, direkter Spoiler. Der Doppeladler, schon direkt gespoilert.
Aber da kommen wir doch jetzt direkt zu.
Ja, na gleich.
Nee, jetzt.
Ja, ja, doch ziemlich jetzt. Also der alte Mann, ich hatte hier schon ein anderes Wort dafür gefunden, was ich jetzt aber auf gar keinen Fall hier mehr nutzen möchte, wenn wir unsere Zielgruppe nicht verkleinern wollen, weil er mir da schon gehörig auf so Nerven ging. Er ist auf jeden Fall immer da und ist wirklich fast dabei, alles zu sabotieren. Und ich frage mich, warum den wirklich keiner mal wegschickt oder sowas. Ich meine, Reynolds ist auch da. Also
das Wader.
Aber fandst du den wirklich nervig? Ich fand den eigentlich sehr imposant, wie er das spielt und glaubhaft. Im Gegensatz zu seiner Nichte.
Und seinem Neffen.
Den fand ich so solide, aber...
Ja, die haben sich so ein bisschen performancemäßig, finde ich, eingereiht in die Kinder, die auf den Anrufbeantworter gesprochen haben.
Nee, die waren Gold.
Also da war nicht viel...
Sorry, nein, da lasse ich auch nicht drauf kommen. Da lasse ich überhaupt nicht... Das war Gold. Und da kommen wir gleich noch zu, da kriegst du eine eigene Passage zu. Ja. Die Kinder auf dem Anrufbeantworter sind Zucker.
Ich... Ja. Ich muss aber durchaus sagen, dass ich so einen leichten Crush früher hatte auf die Stimme von Sarah.
So nämlich. Hier, da kommt's raus. Hier ist es geleakt.
Girls lieb Sarah.
Ihr seid so gemein. Ich erzähle euch nie wieder was.
So. Ja. Wird wahrscheinlich auch schon Enkel und so. Und
Wahrscheinlich, ja.
Verschwinde von meinem Grundstück.
Bitte lassen Sie mich und meine Familie in Frieden.
Ja. Was wollen Sie von mir?
Wenn wir doch irgendwann mal einen Live-Podcast machen oder also zumindest den Podcast unterwegs, dann wäre das auf jeden Fall bestimmt ein lohnendes Ziel.
Also
wenn raus, wo du wohnst, Sarah.
Also wenn wir irgendwann mal mit diesem Podcast on Tour sind, dann werden wir es definitiv Podcast unterwegs nennen, Roman. Das hast du jetzt hier gerade auf jeden Fall safe gemacht. Podcast unterwegs klingt einfach so deutsch. Das klingt so richtig. Podcast unterwegs. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast unterwegs. Heute sind wir am Wandern.
Könnte wirklich ein Segment im Deutschland
vorstellen. Auf jeden Fall. Sorry.
Was übrigens auch sehr deutsch klingt, ist
zwei Fragen an Roman.
Kommen hier einfach nicht voran.
Ich habe die Tapfer schon. Das ist die Hälfte. Götz macht das immer bei der Hälfte.
Ich hoffe, es
von meiner Aufzeichnung passt es ungefähr.
Siehst du? Der macht immer die Hälfte. Der hat ein Gefühl.
Ich hab heute so ein Gefühl, dass das die Hälfte
kennt
ist.
Irgendwie kennt er die Folge. Ja, er kennt die Folge, glaube ich. Das könnte. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der weiß mehr als wir.
Auf jeden Fall. Zumindest weiß ich, welche Fragen jetzt gleich benannt werden.
Und zwar.
Naja, erstmal, was wir hier überhaupt machen. Und zwar zwei Fragen an Roman. Eine Kategorie in der dritten Abfahrt, wo ich und mein Name ist Götz, Roman, zwei Fragen stellt, die, ist das jetzt richtig mitstellt? Ich komme da immer durcheinander. Aber auf jeden Fall stelle ich Roman zwei Fragen aus Romans Drei-Fragezeichen-Kosmos. Das heißt, aus allen Folgen, die Roman bisher mit uns zusammen gehört und besprochen hat, können da Fragen auftauchen aus dem Drei-Fragezeichen und der seltsame Kalender von 2022.
1900 wäre gut.
1922.
Ja, wir haben den ganz alten rausgeholt.
Und beginnen tun wir mit der Frage vom 22.04. Personenbeschreibung. Ziehe gekonnt die richtigen Schlüsse, welche Persönlichkeit hier wohl gesucht wird und in welchem Fall spielt sie eine Rolle? Eine ältere, wunderliche Dame, die alle Vögel liebt und die Vorsitzende des Vereins Unsere gefiederten Freunde ist.
Das müsste Miss, auf jeden Fall aus der letzten Folge und die Perlenvögel. Miss Molly?
Oh, nah dran. Wirklich, also versuch's nochmal, überleg bitte.
Aber die Folge passt doch schon
mal.
Passt
ja, die Folge ist schon super, aber du kriegst den Bonuspunkt. Warte, kriegst es noch. Nicht Molly, sondern Vögel, Singsang.
Ja, ich weiß noch die merkwürdige Stimme und so. Aber das bringt mich ja.
Genau. Beim Singsang, was macht man da? Was singt man da? Eine?
Miss Melody.
Ja. Okay, ja. Boah, so verdient, Diggi, Alter.
Ja. Miss Molly.
Naja, ja.
Es startet mit M und hört auf mit M, Alter.
Wirklich, das waren die Das ist super. Also wir können jetzt an der Stelle eigentlich schon aufhören, weil das ist grandios. Ja,
kannst wieder nur noch backup. Nein, aber ich habe zumindest die Hälfte, alles anderes Bonus.
So nämlich, so. 50-50.
Dann kommen wir zur Frage vom 3.6. Tatbestand. Kombiniere mit Hilfe dieser Anhaltspunkte, um welches spannende Abenteuer der drei Detektive es sich handelt. Kommst du auf die richtige Fährte, Roman? In den Straßen von Rocky Beach. Zerschlägt ein unbekannter Vandale die Fensterscheiben parkender Autos.
Puh. Vielleicht Folge 40 und der Automater.
Two in a row.
Oh, man hat recht.
Yeah.
Bin immer noch froh, wenn so eine Frage dabei ist, weil das ist ja vermutlich auch nicht mehr selbstverständlich. Ne? Ich meine, das ist ein Kalender. Das war ja kein Advents, das war schon mit 365 Fragen, aber.
Zu allen Folgen, Fragezeichen.
Du musst dir halt immer zwei Fragen stellen, ne? Mhm. Das heißt, es wären dann irgendwie 182 Fragen oder so.
Mhm.
Und es gibt ja mehr.
Wovon wir erst 80 gestellt haben. Nee, wir haben ja nicht ab der ersten Folge, von daher. Ja, es wird langsam, wird es tricky und knapp. Ich habe jetzt schon mal überlegt.
Wir brauchen den neuen.
Ich habe jetzt schon mal überlegt, ob ich Fragen auch mal doppelt stelle, um zu gucken.
Funktioniert definitiv.
Ey, ich würde es nicht merken. Wirklich.
Ja, gut.
Schwöre ich euch.
Aber unsere geneigten Zuhörer werden es merken. Also von daher.
Wie machen die das?
So leicht komme ich, glaube ich, nicht davon.
Hauptsache, irgendwer merkt noch was. Ja.
Ja. Grüße an Christian an der Stelle.
Ja. So, puh. Das ist ja nochmal gut gegangen. Was nicht so gut gegangen ist, ist der Adler des alten Mannes. Der ist nämlich verschwunden.
Der Adler des alten Mannes. Könnte auch irgendwie so ein Hemingway sein oder so.
Ja. Nachdem die Scheibe in seinem Auto eingeschlagen worden ist. Und wir erfahren dann auch irgendwann mal, dass es gar nicht um einen echten Adler geht, sondern um eine seltene 20-Dollar-Münze. Sarah kommt dazu und auch Willard Temple. Genau. Ich hatte nämlich erst verstanden, Will A. Temple wäre der Nachname. Ist er nicht. Temple und Willard heißt der Typ. Cousin und Cousine, die beiden. Und der alte, schimpfende Mann, der alternde Gargamel ist offensichtlich der Onkel von dem.
Ja, aber das finde ich tatsächlich ganz faszinierend, weil, also die wohnen ja bei ihm und sie sind aber keine Geschwister. Also sie sind ja auch Cousin und Cousine. Mhm. Also das heißt, die wohnen beide bei ihrem Onkel. Also man hat das ja, bei Justus ist es ja auch so, der wohnt ja auch bei seiner Tante und seinem Onkel, weil seine Eltern ja verstorben sind. Aber das würde ja in dem Fall heißen, dass nicht nur die Eltern des einen verstorben sind, sondern quasi alle vier. Also über die Backstory wird auch im Buch nichts gesagt, ist für den weiteren Verlauf eigentlich auch egal, aber ich frage mich, warum man nicht einfach gesagt hat, das sind Geschwister.
Na, weiß ich auch nicht. Naja. Also müssen ja nicht alle gestorben sein, kann ja auch sein, dass da irgendwie Eltern sehr umtriebige Geschäftsleute oder sowas sind, die ständig um die Welt reisen müssen.
Sommerferien und die sind da einfach zu Besuch.
Sind ja immer Sommerferien, ne?
Immer.
Kann ja auch sein, dass sie dann
also nicht immer.
Beim schlimmen Onkel gelassen worden sind.
Beim Aztekenschwert waren ja zum Beispiel keine Sommerferien.
Ja, stimmt, da war keine Sommer. Ja, kurz davor.
Ja.
Aber ja.
Ja, diese Münze ist auf jeden Fall 250.000 Dollar wert, was wir, wie wir wissen, was damals halt noch viel größeren Wert hat als heutzutage. Und Onkel Jarvis, so heißt der Typ, der alte Mann.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es da auch nur 2 oder 3 Stück von der Münze, weltweit.
Ja, ja, die ist sehr, sehr limitiert. Mhm. Jetzt zuschlagen, ohne Versandkosten.
Komm in die Gruppe.
20 Jahre Deutschland, ja. Ja, ich weiß gar nicht, warum Onkel Jarvis nicht ein bisschen auf sich selber auch sauer ist oder mal guckt, ob er möglicherweise was falsch gemacht hat, weil, wie er dann irgendwann auch ein bisschen kleiner zugeben muss, hat er diese Münze halt auf dem Sitz liegen gelassen. Sarah vermutet, dass eine organisierte Bande dahinter steckt. Aus den anderen Autos wurde allerdings nichts gestohlen, was gegen diese Theorie spricht. Sie dürfen aber weiter an dem Fall arbeiten. Also sagte Reynolds, auch mit dem Nachsatz, wer soll euch denn da überhaupt aufhalten? Und wo dem gerade der Finger gereicht wurde, möchte sofort die ganze Hand und dementsprechend auch die Protokolle einsehen, die Reynolds ja dann schon geführt hat mit seinen Kollegen. Dazu sagt er erstmal nein, fragen dann aber nochmal nach, sie suchen ein kleines Schlupfloch, weil ein Reporter dürfte ja doch nachfragen. Mhm. Weil ich glaube, die freie Presse ist auch ein sehr hohes Gut, wie er das dann nochmal betont. Bobs Vater, der auch bei der Zeitung arbeitet, auf jeden Fall irgendwas mit der zu tun hat, der wird ihm dann wohl einen Presseausweis ausstellen, womit Reynolds dann auch schon rechnet. Naja, er kennt diese gewieften Boys natürlich auch seit einer gewissen Zeit. Und so kommt es auch, Bob bekommt einen Presseausweis und es geht zum Polizeipräsidium.
Nicht nur Bob.
Und dort, also die anderen sind auch mit dabei, ja.
Genau, also es bekommt im Buch tatsächlich jeder einen Presseausweis und auch $1 Tageshonorar. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Vorgaben in den USA gibt, dass man halt mindestens $1 bekommen muss, wenn man halt als investigativer Journalist unterwegs ist, dass es da irgendwelche Regelungen gibt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Justus sagt dann, dass jeder einen Presseausweis braucht und dass jeder da reingeht und jeder für sich selber Polizisten interviewt. Also, dass nicht alle zusammen da hingehen, sondern dass sie so viele Leute wie möglich interviewen zu dem Thema. Und das wird im Hörspiel ja einfach nur von Alfred Hitchcock, glaube ich, benannt. Ne? Also, was da passiert in dem Polizeipräsidium. Justus landet bei diesem Leutnant Samuels, also den vom Anfang, also der, der quasi die da Fragezeichen da beschuldigt hat und da derjenige war, der quasi mit Justus die ganze Zeit da geredet hat. Und der will Justus, eigentlich hat er gar keinen Bock drauf, Justus da irgendwie zu helfen. Justus kriegt ihn da so ein bisschen, packt ihn bei der Ehre, indem er dann irgendwie in den Raum stellt, dass der sich nicht mehr richtig erinnern könne, glaube ich, irgendwie so war das. Ich kriegt das gerade nicht mehr richtig zusammen. Auf jeden Fall hat er so einen kleinen Kniff angewandt, dass Samuels sich da doch dann zu äußert und sich da in der Ehre gepackt fühlt und sagt dann, dass er entweder warten könne, bis er fertig wäre mit seiner Schicht, das wäre in 8 Stunden, da könne er wiederkommen und halt in die Notizen reingucken. Und dann sagt er, nee, ich lasse das mal in der Schreibstube abschreiben, du kannst da so lange warten, bis es fertig ist. Und Justus muss dann 3 Stunden auf dem Stuhl vorm Büro warten, bis das Ganze abgeschrieben wurde. Und zwischendurch wird dann auch beschrieben, wie Leutnant Samuels immer wieder rauskommt und Justus halt so höhnisch lächelnd anguckt. Mhm. Also Im Prinzip will er Justus einen reindrücken, weil er, ja, Justus hat ihn ja prinzipiell mit diesem All-Time-Classic-Satz, den Roman da rausgehauen hat, ja so ein bisschen...
Aber er sitzt es aus. Ne? Ja. Also am Ende...
Justus sitzt es aus und das Ergebnis ist im Hörspiel ja auch, es dreht und wendet sich alles um den Fahrradfahrer, den sie übrigens im Buch, als sie das zweite Mal mit dem Rolls-Royce unterwegs waren, also das eine Mal, was wir im Hörspiel haben, den sie da auch vorher wieder gesehen haben, der aber wiederum einfach nur vorbeigefahren ist, aus Gründen, die wir nachher dann hören.
Das im Hörspiel ja auch, ja.
Nee, im Hörspiel sehen wir den Fahrradfahrer nicht. Es wird im Hörspiel dann nur gesagt, dass ja alle den Fahrradfahrer auch gesehen haben. Mhm. Das kriegen wir aber aktiv nicht mit, dass sie den gesehen haben. Das wird im Nachhinein nur gesagt. Bin ich mir sicher gerade.
Ja, jetzt auf dem Polizeipräsidium erfahren wir auch das erste Mal von dem Rennradfahrer als Verdächtigen. Das ist bei dir im Buch ja schon früher passiert auch.
Genau, dafür habe ich aber natürlich nicht diesen coolen Anfangs-Fahrradfahr- und Fensterscheibenzerbrechen-Teil im Buch drin.
Ja.
Ja, man kann nicht alles haben.
Ja, das stimmt. Ja. Fragen sich jetzt, womit er die Scheibe eingeschlagen haben könnte. Und interessanterweise wurde nie in dem Bereich irgendeine Scheibe eingeschlagen, der von der Polizei überwacht worden ist, was den Verdacht nahelegt, dass es ein Polizist war. Nein, das ist nicht der Verdacht, der auf sie zukommt, sondern dass jemand aber irgendwie die Information haben muss, wo die Polizei gerade etwas überwacht. Sind Sie sicher oder einig, dass der Täter auf frischer Tat erwischt werden muss und das am besten mit Hilfe der, hier habe ich Polizeilawine zuerst geschrieben, aber es ist natürlich die Telefonlawine. Es ist Telefonlawine Numero Duo, die wir hier in dieser Folge haben. Das Telefon klingelt, Willard ruft an und sagt, dass sein Onkel sie beschäftigen möchte. Er fragt, auf welches Honorar sie dann irgendwie haben würde. Justus wickelt erstmal so ein bisschen ab, aber der Onkel sei sicher bereit, auch was für zu zahlen und sie soll sich dann mit dem Onkel treffen, um alles zu besprechen.
Ganz was kurz, natürlich ganz kurz, erstmal, an der Stelle ja. War es für mich nochmal so ein Ding.
Ich wusste es.
Die wollen doch nie eine Bezahlung. Ja, natürlich, aber sie wollen nie eine Bezahlung, aber an der Stelle war so, aber was sie uns geben, da freuen wir uns drüber. Und ja. Ich denke mir so, wann kam das denn mal wirklich zur Sprache? Das war eigentlich immer nur, wir machen das komplett for free, überhaupt kein Ding.
Ja, genau. Als ich das nochmal gehört habe, musste ich direkt daran denken, das wird Sven bitter aufstoßen.
Beanstande ich hier an der Stelle.
Ja.
Na, ich finde, er hat es zumindest noch sehr optional
gelassen. Hat er, haben sie ja beide, also ist ja okay, aber...
Ja, was soll ich sagen? Ey, Geld ist geil. Ja,
die werden also, halt auch älter, die Ansprüche werden höher und Sportwetten kosten Geld. Gut.
Selbst ich drehe den da keinen Strick draus, also was sollen sie machen? Okay. Paul und die Boys fahren dann zum unsympathischen alten Onkel und auf dem Gelände steht eine große Parabolantenne. Auch ein Detail, was später nicht ganz unwesentlich ist. Sie gehen erstmal rein, Willard redet mit ihnen, weil es dem Onkel wohl nicht so gut geht, deswegen kann er nicht direkt mit ihnen sprechen, sondern Willard macht es dann und zeigt ihnen dann auch noch die anderen Münzen, die der Onkel da hat. An der Stelle haut irgendeine merkwürdige Übergangsmusik, wie ich fand, die so gar nicht zu der Situation gepasst hat. Ist manchmal so. Der Onkel kommt dazu und bezichtigt sie dann wieder des Diebstahls und scheint ihn überhaupt nicht zu trauen. Und es ist sehr offensichtlich, dass er nicht ihre Hilfe will. Ganz im Gegenteil, schmeißt er sie sogar raus und sagt, dass sein Neffe ein Lügner sei.
Beide.
Ja.
Also Sarah kommt ja auch noch dazu und wird auch der Lüge bezichtigt. Im Buch erfahren wir an der Stelle, dass halt das Haus von...
Oh, warte mal, das habe ich mir gerade nicht notiert. Aber Sarah kam in der Situation auch dazu, ne?
Ganz am Ende, ja.
Genau, ganz am Ende.
Okay.
Da ist es so, dass im Buch dann benannt wird, dass halt das Haus von Pauls Freund direkt neben dem von Jarvis Temple ist. Und dass ihnen das überhaupt gar nicht aufgefallen ist. Wird im Hörspiel auch benannt, dass es halt hinter Büschen ist, dass man es von der Straße gar nicht so sieht. Die Parabolantenne fällt nicht direkt auf, sondern sie klingeln erst und niemand macht die Tür auf. Was daran liegt, dass Willard seinen Onkel erstmal im hinteren Teil des Hauses so ein bisschen beschäftigt, damit der nicht direkt an die Tür geht, weil es geht ja darum, Zeit zu schinden. Kommen wir später zu. Und dann gehen die drei Fragezeichen ums Haus rum und sehen da erst die Parabolantenne.
Ja, okay. Nee, das ist wichtig, weil wir haben im Hörspiel schon Informationen, das haben wir eben ausgelassen, dass die Sarah beim Autofahren den CB-Funk hört. Das heißt, diese Knüpfe ziehen wir da ganz schnell, wenn die da vor die Haustür fahren und den die Parabolantenne sehen. Ey, an der Stelle muss ich auch mal ganz kurz sagen, ich habe damals schon in einer normalen Abfahrt gesagt, dass ich damals den Polizeifunk über meinen Fernseher gezogen habe. Habt ihr das noch auf dem Schirm, ne?
Ja, genau. Das war in der Jugendzimmerfolge.
Genau, die McDonald's Burger King Bestellung über meinen Fernseher im Polizeifunk gehört habe. Absolut crazy. Wirklich.
Verrückt, ja.
Naja, gut. CB-Funk. Typ.
Typ. Und wer hat hier überhaupt wen beauftragt? Weil, wie gesagt, der Onkel hat sie gerade rausgeschmissen und Willard sagt, er wüsste jetzt auch nicht genau, was bloß sei und eben hätte er sie noch ausdrücklich darum gebeten, die zu beauftragen und mit ihnen darüber zu sprechen. Die Jungs gehen dann halt raus und sind skeptisch, ob der Onkel wirklich so vergesslich ist. Das vielleicht nur als kleine Randnotiz, aber das ist eine Sache, die vielleicht später noch bei meiner Bewertung wichtig werden könnte. Hier habe ich eine Pause eingelegt. Mhm. Und dann erst 2 Tage später weitergehört. Mhm,
okay, gut zu wissen.
Die Jungs und Paul machen sich dran, den Wagen von Pauls Vater einmal gründlich zu durchsuchen, weil sie immer noch der Frage nachgehen, womit wurde die Scheibe überhaupt zerstört, finden aber lediglich ein kleines Stück Blei. Du wirst denken, das ist das Blei, wie man es vielleicht beim Angeln hat, zum Beschweren oder so. Justus sagt dann aber, dass es so von der ganzen Beschaffenheit eher nicht so sei, als wenn es dafür geeignet wäre, sondern, ich weiß gar nicht, wie er es beschrieben hat, aber alles hat darauf hingedeutet, für mich zumindest, es wird da noch nicht explizit genannt, dass es möglicherweise eine Kugel ist, was sich als wahr herausstellen sollte später.
Psst, jetzt fängst du auch schon.
Kann man aber alles rausschneiden.
Mhm. Mach ich nicht. Nein, bitte nicht machen, aber egal. Nein, alles gut.
Dann geht es erstmal wieder zurück zum Schrottplatz. Mathilda steht schon da, die Jungs haben wieder wahnsinnig Angst, dass sie jetzt doch wieder was Echtes arbeiten müssten. Müssen sie aber nicht, sagt, dass Willard angerufen hat und der Onkel sich wohl endgültig dagegen entschieden habe, mit ihnen zu arbeiten und sich da irgendwie noch entschuldigt hat und so. Und Justus fragt aber noch, ob irgendjemand Verdächtiges da gewesen wäre und auch, ob jemand am Telefonmast wäre. Und da sagt Mathilda dann irgendwann, ja, ein Telefonmonteur. Etwas, was ich auch nochmal gegoogelt habe, ob es das wirklich gibt oder nach wie vor noch gibt oder gab. Telefonmonteur ist ein Ding, nach wie vor. Allerdings nur interessanterweise taucht dieser Begriff immer nur im Zusammenhang mit Betrug auf. Also immer, wenn sich irgendjemand als Telefonmonteur ausgegeben hat, findet man irgendeine Meldung dazu. Zumindest zeitlich aktuellere Meldung. Das fand ich ganz interessant.
Ich hab direkt Cable Guy, ne?
Mhm. Naja, aber so. Du bist doch auch sehr oft umgezogen. Also jedes Mal, wenn man dann einen neuen Telefonanschluss anmelden muss und dann einen anderen Anbieter nimmt als der Vormieter oder die Vormieterin, dann kommt doch immer ein Telefonmonteur vorbei und muss irgendwie das Ganze neu verdrahten. Beziehungsweise das umprogrammieren. Ist das kein Monteur?
Also zuletzt war das halt auch eigentlich nicht mehr der Fall, weil die Hooks dann da waren und du dann nur noch irgendwie deinen Router reinstecken musstest. So, also.
Nee, bei mir war jemand da und musste die Leitung sogar eine abkappen, weil ich 2 hatte.
Genau, also mein Vormieter oder meine Vormieter hatten Vodafone und ich bin nicht da.
Anderen Anbieter, genau.
Genau. Und da musste wirklich richtig da eine andere Strippe gezogen werden. Von außen musste irgendwie an der Dose was gewechselt werden. Also das hat so, ich glaube, eine Dreiviertelstunde in Anspruch genommen, bis da das Signal durchkam.
Ja, also ich habe eine Zeit lang ja mit solchen Leuten halt auch zusammengearbeitet, weil ich so Telefonverträge und sowas verkauft habe. Ich weiß aber, ich glaube, wir haben sie nicht Telefonmonteure genannt.
Na gut.
Wir haben sie Elektriker genannt. Und ich glaube, sie sich selbst auch.
Kleine Randnotiz.
Das ist vielleicht auch ein Wording, ja.
Aber das waren wahrscheinlich auch mehr Elektriker als, da ging es um Kabelanschlüsse und bei den Telekom-Anschlüssen. Mhm. Kann es nochmal was anderes sein, aber die werden sich heutzutage vermutlich auch nicht mehr Telefonmonteure nennen, sondern irgendeinen fancyeren Begriff dafür haben, kann ich mir vorstellen. Okay, aber weiter geht es jetzt erstmal bei uns. Warte, was habe ich denn hier stehen? Ist der Mann auf dem Rennrad der, der die Scheiben zertrümmert? Und woher weiß er, wo die Polizei immer ist? Mhm. Das ist die Frage, die immer noch im Raum steht. Also wir sind eine ganze Zeit recht ratlos, wie man da festgestellt hat. Der Automarder, wie wir jetzt ja auch festgestellt haben, ist doch ein sinnvoller Begriff, schlägt nur montags und mittwochs so. Eine Sache, die kurze Zeit später dann auch nochmal relevant wird. Und es gibt Telefonlawine Nummer 3, um mehr über den Rennradfahrer zu erfahren.
3 Stück. Ich glaube, das ist wirklich Rekord.
Ach krass. Also wie im Buch sind wir noch bei der 2 tatsächlich. Mhm. Und da gibt's dann auch einmal auch einen Anruf, wo die 3 Fragezeichen explizit namentlich angesprochen werden und gesagt wird, dass der Automarder geschnappt wurde, und zwar Ecke Olive Street. Die haben wir ja tatsächlich auch bei den Kindern, die das Ganze da benennen, Ecke Olive Street und Chapel Street. Und die 3 Fragezeichen fahren dann, also Paul hat ja einen Führerschein, der fährt dann mit dem Laster der Firma Jonas, fährt er dahin, und es ist natürlich niemand da. Sie versuchen dann anhand der bisher angekommenen Anrufer sagt Justus, ja, aber hier ist eigentlich der Radfahrer ja noch nicht lang gekommen, die Scheiben sind noch nicht zertrümmert, komm, wir fahren mal so lange die Straße ab, bis wir halt wieder zertrümmerte Scheiben sehen. Und da fällt ihm dann auf, dass er irgendwann sein Werk unterbrochen hat und auch komplett von der Straße verschwunden ist. Da sagt Justus dann, ich glaube Justus ist es, im Prinzip wussten ja nur wir vier von der Telefonlawine. Mhm. Und da wird dann halt auch schon gemutmaßt, dass sie halt abgehört werden.
Spannend, okay. Das ging im Hörspiel gar nicht mit.
Nee, beziehungsweise mit dem Abhören und dem Verdacht, das kommt ja erst ein bisschen später dann noch.
Später, genau. Aber nicht an der Stelle, dass wir schon einen Hint bekommen als Hörer und Hörerin.
Das ist richtig, ja. Also die Fragestellung der Telefonlawine lautet, wer hat den Mann auf dem Rennrad gesehen, irgendwann montags oder mittwochs, und war irgendwas Auffälliges, was man da bemerkt haben könnte. Und auch hiernach ist der Anrufbeantworter mal wieder voll. Oh. Sie hören die Nachrichten ab, die alle sehr anständig vorgelesen werden.
Na komm, lass uns mal ganz kurz festhalten, dass es im Hörspiel eine gute Lösung ist, die überhaupt mal zu nennen.
Ja, das stimmt.
Ich finde irgendwie, dass du sie irgendwie aufnimmst und dass sie irgendwie eine Rolle spielen, dass diese Telefonlawine nicht nur erzählt wird, sondern auch irgendwie, du hörst dann jemanden, und das sind natürlich junge Menschen, die da in dem Zusammenhang sprechen, klar, dafür sprechen sie super, muss man ganz klar sagen, für die Zeit, und hin und her ist es eine komische Qualität an manchen Stellen, aber ich finde es super, dass sie es drin haben. So, das, mir hätte es gefehlt.
Ja, nee, ich finde es auch gut. Ich meine, das gibt dem Hörer auch selbst dann die Chance, sich selbst die Information direkt von der Quelle dann eben zu ziehen, ne? Und nicht einfach nur dann auf Sekundärerzählung und die Telefonwelle hat das und das ergeben, ne? Sondern dass du selbst dann eben auch die Möglichkeit hast, da was mitzunehmen. Also das fand ich eigentlich auch ganz nett. Und klar haben die da keine Profisprecherin, wir wissen ja, wie viel da irgendwie improvisiert worden ist und so weiter, und da fand ich es jetzt auch eigentlich alles sehr charmant gelöst, also keine Kritik von mir an der Stelle.
Aber auch da nochmal quasi ein Aufruf an die Community, ich bin mir gerade irgendwie nicht sicher, ob das nicht wirklich erst die zweite Telefonlawine ist. Ich lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren, schreibt mal was dazu.
Ich habe doch gesagt, an welchen Stellen die Vorgaben. Mhm. Glaubst du mir nicht?
Also meiner Meinung nach gab es eine Telefonlawine generell zu den Vorfällen mit den zerbrochenen Scheiben.
Genau, da gab es die Nadeln, dann wurde die Nadel eingesteckt.
Genau, und danach gab es die Telefonlawine zu dem Radfahrer.
Nee, es gab noch eine zweite Telefonlawine mittendrin, und zwar zu Roman.
Ich, warte mal, ich gehe das gerade nochmal durch.
Du bist digital auch jetzt unterwegs, ne?
Genau, genau. Also erste Telefonlawine hatten wir recht am Anfang, ja, richtig. Ob erfahren zu bringen, ob noch mehr Scheiben eingeschlagen worden sind und nicht nur die von Paul.
Und die zweite?
Dann hatten wir die zweite, warte mal. Willard, Bullen, alter Mann, Schimpfe, Schimpfe. Genau, warte mal. Als sie bei der Polizeipräsidium sind, sind sich eigentlich, dass der Täter auf frischer Tat ertappt werden muss. Und das wollen sie mit Hilfe der Telefonlawine machen.
Ja, aber das ist ja...
Wie genau das Konzept dahinter aussteht, weiß ich nicht. Aber deswegen hast du vielleicht auch nur die beiden dann dort drin, ne, Götz? Wobei, bei dir hat es ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht angefangen. Aber da kommt erst deutlich später das dann halt nochmal mit dem Radfahrer, wo sie weiter drauf eingehen.
Explizit auf die verschiedenen, auf das Trikot, auf den Helm, auf die Brille.
Genau. Nee, aber das kommt erst weitaus später.
Nee, das kommt ja, nachdem sie bei der Polizei sind, weil die ja aus den...
Im Buch, ja,
nein, aber nicht im Hörspiel. Doch, im kleinen Hörspiel. Es wird doch gesagt, dass alles auf den Radfahrer, also was die Polizisten sagen, auf den Radfahrer hinausläuft, den sie ja auch gesehen haben.
Diggi, es sind wirklich definitiv drei.
Wir sind zwischendurch noch bei denen, die wurden dann ja auch schon engagiert und so. Das kommt alles noch dazwischen. Also
Nee.
Gut, dann wirklich, dann geben wir es raus an die Leute da draußen. Christian! Was sagst du?
Ich sag, es gibt zwei Telefonlawinen auch im Hörspiel.
Okay. Ja, wir gehen ja immer vom Hörspiel aus.
Genau.
Von daher.
Zerbrochene Scheiben und was macht der Radfahrer und wo ist er gerade?
Liebe Grüße an alle, die schreiben.
So, wir hören auf jeden Fall die Nachrichten ab und die Anruferinnen berichten dann von einem Rennrad und etwas, was der Rennradfahrer auch unter dem Trikot hervorgezogen hat, und häufig ist danach auch irgendwie die Scheibe dann eben kaputt gegangen. Mhm. Bob mutmaßt dann endlich mal die Luftpistole, was auch mein Hint gewesen wäre, die er unterm Trikot hervorzieht. Und Justus fliegt ihm bei. Ja, super genial. Bob und ich waren sehr stolz in dem Moment. Jemand berichtet auch, dass er geflüchtet ist zwischendurch und was wohl darauf hindeutet, dass er möglicherweise gewarnt wurde. Kam auch irgendwie darauf, dass er Kopfhörer getragen hatte und er da wohl auch CB-Funk, weil ich glaube, es war noch irgendein Rucksack oder irgendwas dabei. Irgendwas hat darauf hingewiesen auf jeden Fall, dass er auch ein CB-Funkgerät dabei
Radio,
hat.
Radio und Kopfhörer, ne?
Genau, ja, irgendwie sowas. Und dass er damit dann eben den Polizeifunk abhören kann. Und da stellt sich dann just die Frage auf einmal, da wird das Telefon der Jungs möglicherweise ebenfalls abgehört. Und warum tut er das? Wer profitiert überhaupt von den Taten, fragt sich dann just. Sie spinnen dann ein bisschen rum und kommen recht schnell darauf, dass es ja eigentlich so die Hersteller von so Autofenstern sein könnte. Mutmaß Peter.
Carglass repariert, Carglass tauscht aus.
Richtig, eine Carglass-Filiale oder dieses ganze Franchise gab es zu der Zeit wohl noch nicht. Bob spezifiziert das Ganze noch ein bisschen und sagt, dass es wohl Verkäufer sind von solchen Ersatzteilen. Und wie es der Zufall gilt, gibt es bei Rocky Beach nur eine einzige, die das macht. Und das ist die Margin Glass Company.
Nee, es gibt nur eine Verkaufsstelle für sämtliche Automobilmarken. Es gibt schon noch andere, die Scheiben verkaufen, aber nur eine, die für alle Marken das macht. Und das ist die Margin Glass Company.
Okay. Auf jeden Fall kommen sie auf diese eine Company, die übrigens einen sehr guten Ruf hat. Die Jungs schauen sich das aber mal genauer an. Ganz entspannt wird in diese Firma eingebrochen, die, wie wir gerade eben noch gehört haben, einen sehr guten Ruf hat. Aber wenn die drei Jungs da irgendwie ihre Pläne verfolgen, wissen wir, da kann man das Recht auch mal etwas biegen. Das ist ein sehr flexibles Konstrukt und Einbruch in diesem Fall mal wieder völlig okay.
Es gibt übrigens noch eine Szene im Buch, wo bei Morton angerufen wird, beziehungsweise in der Autoverleihfirma, wo ein fernöstlich klingender Mensch ja im Prinzip danach fragt, er hätte halt bei einer Fahrt in einem Rolls-Royce vier amerikanisch aussehende Jungen gesehen und er würde die gerne buchen für, ich glaube, er möchte halt typisch amerikanische Kinder oder sowas fotografieren und fragt dann halt nach deren Namen und wo sie
okay,
halt...
Okay, klingt völlig nach einer normalen Anfrage.
Und wo sie halt zu finden sind und stellt sich da als Suzuki vor.
Klassische Marke auch.
Schade, dass man das nicht ins Hörspiel implementierte. Das wäre ja ein klassisches Element gewesen, möchte ich sagen.
Das hätte sich auf der Wertung auf jeden Fall ausgeschlagen, definitiv.
Also das erklärt tatsächlich auch, wie im Buch zumindest, der sogenannte Trittbrettfahrer, wir sind ja am Anfang schon mal auf das Wort gekommen, halt auf die drei Fragezeichen aufmerksam wird. Das wird im Hörspiel dadurch gemacht, dass der Trittbrettfahrer oder die Trittbrettfahrer die drei Fragezeichen ja weitaus früher schon kennenlernen oder durch so einen Zufall kennenlernen auf der Straße. Ohne da jetzt näher ins Detail zu gehen, aber wir gehen ja auf die Zielgerade zu, von daher, Roman, mach mal.
So, genau, also Peter und Bob sind dort eingebrochen. Peter sieht auch ein Fahrrad in einem Büro dort stehen und es ist ein Rennrad. Zudem noch ein Helm, eine Schutzbrille, Rucksack mit Radio, Rennradzubehör. Also alles daran schreit Rennrad und es muss ja einfach dieses Rennrad sein. Jetzt müssen wir halt nur noch auf den dazugehörigen Typen warten, was sie dann auch tun. Und es kommt jemand mit quietschenden Reifen angefahren, was ich ein bisschen weird fand. Aber gut, man möchte halt wohl einfach darstellen, da kommt gerade jemand mit dem Auto angefahren. Mhm. Er stapft dann in die Halle. Bieter verstecken sich. Ein junger Mann geht ins Büro, nimmt sich den Helm und andere Sachen und Peter ist es dann, der den Typ zur Rede stellen will, damit er die Beweise nicht vernichten kann. Er hat auch eine Pistole in der Hand und Peter hält den Typ aber fest und hat ihm sogar die Pistole abgenommen. Da bin ich mal so ein bisschen erstaunt, weil allein so von der Stimme, ich meine, klar, ich habe halt immer so ein bisschen Spence vor Augen, ne, von King of Queens und Peter ist da ja, glaube ich, ein anderer Typ, wie er mir schon gesagt hat. Also der scheint ja eher sportlicher und kräftiger zu sein und kann halt auch mal irgendwelche Typen einfach festhalten und ihnen die Knarre abnehmen. Mit den anderen Charaktereigenschaften wie, ist das ein echter Geist? Und solche Sachen. Wirkt das immer so ein bisschen komisch für mich, aber es scheint ja anscheinend völlig on-character zu sein.
Ich fand es in der Situation auch seltsam, ich weiß nicht, wie es Götz ergeht, aber es wirkt so, als würde ihn umarmen. Also der steht da, Peter umarmt ihn so und dann sagt er, geh und hol Justus. So, und ich denke mir so, also es wird nicht zum Boden gerangelt oder auch wie die Waffe weggenommen wird, das wird nicht beschrieben. Das heißt, du hast keinen, also nichts Griffiges. Und es wirkt einfach nur wie, ich hab ihn. So, hol Justus. Ja. Und das kann ich auch nicht greifen.
Stimmt, das mit der Waffe finde ich auch. Plötzlich hat er die Waffe in der Hand.
Er sagt das auch, ich hab ihm die Waffe weggenommen. Also deswegen, Götz, bitte. Ich
sag, ja, genau, es ist einfach nur eine Behauptung. Aber
ich finde tatsächlich dadurch, dass Bob, und das ist von Andreas Fröhlich, erstaunlich gut gespielt, also wo ich wirklich auch Angst in seiner Stimme gehört habe, wo er dann sagt, Peter hat eine Waffe, nein, 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 also da kriegst du jetzt schon mit, dass Peter auf ihn losgeht und Peter ist ihm halt körperlich überlegen, so, weil der Typ wird im Buch auch als sehr schlaksig und dünn beschrieben und Peter ist halt ein sportlicher Typ, der da einfach die Schnauze voll hatte und dann mal richtig durchgegriffen hat.
Okay.
Und den dann halt direkt zu Boden gerungen hat.
Ja gut, also das hätte ich gerne noch mal vom Sprecher vielleicht mitgekriegt oder von Bob oder, weißt du?
Ich habe das gefühlt, also okay, ich fand tatsächlich dieses, jetzt geh eigentlich zu Justus, das war, da war irgendwie ein Satz zu viel hinten dran.
Weißt du, was ich meine? Ist noch mal so ein...
Wenn du körperlich überlegen bist, dann drückst du einfach runter.
Oder auch Asphaltgeräusche, also schon, ich weiß nicht so, irgendwie ein bisschen hätte ich mir gern mehr gewünscht, noch ein bisschen Rangelei zu hören.
Ich finde dann dieses ängstliche Flehen, jetzt hol endlich die Polizei, das spricht dann wieder so ein bisschen gegen diese körperliche Überlegenheit, aber letztlich war es ja auch und er konnte ihn anscheinend halten. Auch recht fix überwältigen. Naja, Bob holt dann auch die Polizei, nach ein paar Minuten kommt dann auch Reynolds mit Kollegen dazu. Er klopft jetzt erstmal Peter nicht direkt auf die Schulter, sondern im Gegenteil, er mahnt ihn, weil das ja auch sehr gefährlich ist. Es war immer eine Knarre da mit im Spiel. Mr. Margin kommt auch dazu, also der Chef der Firma. Ein sehr sympathischer Mann, wie ich finde. Zumindest wie er so wirkt, sehr zugewandt und offen. Und William, den Peter dort festgenommen hatte oder umklammert hat und die Pistole abgenommen hat, ist der Sohn von ihm. Sagt auch, dass die Sachen William gehören würden, also diese ganze Zubehör, Fahrrad und so weiter. Und er immer montags und mittwochs trainiert. Also genau die Tage, an denen dann eben die Scheiben eingeschlagen worden sind. Wir fahren dann ein bisschen auch was über die Backstory und was das Motiv von William dann sei. Denn er wurde vor 3 Monaten zum Verkaufsleiter für Autoscheiben gemacht. Und seitdem, Wunder, schossen die Umsätze durch die Decke, dank William. Die Frage, die sich jetzt aber immer noch stellt, ist natürlich, was hat das alles mit dem Adler zu tun? Hat er was damit zu tun? Just glaubt eigentlich nicht. Und der Eindruck legt das halt auch, oder diese ganze Geschichte legt das auch nicht nach.
Beteuert ja auch seine Unschuld, ne? Also.
Naja, Justus glaubt, dass es sich dabei um einen Trittbrettfahrer handelt, der den Adler gestohlen hat. Und da folgt dann nämlich dann auch erstmal eine sehr ausführliche Erklärung darüber, was denn überhaupt ein Trittbrettfahrer sei.
Finde ich super.
Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das in den vorherigen Folgen schon mal so ausführlich besprochen worden ist. War mir jetzt halt ein Begriff, aber das, ich bin jetzt ja auch nicht unbedingt die Zielgruppe gewesen seinerzeit. Für irgendwelche 40-Jährigen habe ich das nicht geschrieben oder knapp 40-Jährigen. Bin ich 40? Das muss ich hier nochmal festhalten, solange dem so ist. Ja, von daher ist okay.
Okay, Sven hat ja gesagt, ich soll dich immer ausreden lassen, bevor ich...
Das muss dir gehörig auf den Sack gehen.
Bevor ich zurückspule und dann erzähle, wie es im Buch so passiert. Das läuft da nicht ganz so glimpflich ab.
Also Roman ist beim Ende und du erzählst jetzt dein Ende.
Na, wir sind ja noch nicht ganz beim Ende.
Ganz Ende haben wir noch nicht.
Aber es gibt ja quasi 2 Enden.
Ja, okay.
Ach so, warte mal dann. Aber dann würde ich die Szene gerade noch einmal kurz abschließen. Das waren jetzt nur noch 3 kleine Punkte.
Ja.
Dann kannst du einmal kurz das weiter erzählen. Ich war jetzt bei Trittbrettfahrer. Also Just glaubt auch, dass er auch der Trittbrettfahrer das Telefon angezapft hat und der Adlerdieb möglicherweise auch William gewarnt hat. William muss dann aus Präsidium und er wollte einfach, dass sein Vater stolz auf ihn ist. Und der Vater ordnet das dann eigentlich auch korrekt ein, so dass das halt so nicht geht und so weiter. Das, Gewalt wird verurteilt. Er soll seiner gerechten Strafe zugeführt werden. Okay, so viel zum Hörspiel.
Jo. Ja gut, aber jetzt haben wir das Ende natürlich jetzt nicht gesagt.
Nein, das kommt ja
okay,
noch.
Okay,
also
genau,
ich glaube,
okay.
Jetzt wollte er jetzt einfach nur gerade aufhören.
Mit, was wir hören den zweiten Weg vom Götz. Okay, alles klar.
Naja, also der Weg endet halt genau da, wo Roman auch geendet hat. Aber also zum einen gibt es halt 2 Storys und zwar Peter und Bob oder Peter im Lagerbereich und Justus und Paul halt im Verkaufsbereich. Justus hat das halt so angeordnet, wer wohin geht. Und die Begründung, die im Hörspiel benannt wird, von Bob, also dass Justus ja das bessere schauspielerische Talent hat und deswegen im Verkaufsraum die Leute ablenkt, das gibt Justus im Buch selber. Also dass er, weil Peter beschwert sich halt, warum halt immer Bob und er die gefährlichen Sachen machen, wo Justus dann sagt, ja, ich hätte gern wenigstens einen dabei, der einen Führerschein hat mit Paul und ich bin halt derjenige, der da halt ein besseres schauspielerisches Talent hat und dementsprechend da halt auf die Leute auch eingehen kann. Und da müssen dann alle sagen, ja, da hat er recht. Und der William Martin kommt tatsächlich da auch schon an, will dann Richtung... Nee, Quatsch. Nee, warte. Also Justus lenkt dann einen Mitarbeiter da ab, der schon Richtung Lagerhalle abhauen will und zieht da alle Register, spielt da irgendwie so einen neureichen Rolls-Royce-Besitzer, der mit seinem Chauffeur Paul da ist und der jetzt eine neue Autoscheibe haben möchte und er will sich hier nicht abspeisen lassen, der soll nicht ins Lager abhauen, er will bedient werden. Dadurch haben Peter und Bob da nochmal so ein paar Minuten gekriegt, um halt das Fahrrad da zu finden. Sie malen dann, weil sie das Fahrrad gefunden haben, ein blaues Fragezeichen an die Scheibe, wodurch halt Justus und Paul sehen, okay, da ist wirklich was. Und daraufhin hauen sie dann ab, weil das ist das Zeichen, und fahren zurück in die Zentrale und rufen Kommissar Reynolds an. Da das Telefon ja angezapft wurde, weiß dann halt auch die Person, die grundsätzlich immer den Automarder gewarnt hat, darüber Bescheid. Dann kommt eine honiggelbe Corvette bei der March & Glass Company an. So ein schlaksiger Typ steigt aus, geht ins Büro und rennt auf einmal aus dem Büro raus, direkt in die Lagerhalle, wo sich Peter und Bob halt versteckt haben, und will halt die Beweise vernichten. Also das Fahrrad rausholen und die ganzen Zubehörsachen, will es in die Corvette packen, und Peter versucht, ihn davon abzuhalten. Es geht aber nicht ganz so glimpflich aus, weil der aus dem Auto auf einmal die Waffe zieht, Peter mit der Waffe bedroht und Peter halt dazu zwingt, in die Corvette einzusteigen, um dann mit ihm abzuhauen. Die Polizei ist mittlerweile unterwegs, hat Paul und Justus am Schrottplatz abgeholt, kommt dann da an und sieht dann nur noch Bob, der dann sagt, dass William Marchen halt Peter entführt hätte. Die Polizei wird über Funk verständigt, fährt dann hinterher, William Marchen fährt in eine Sackgasse, steigt aus dem Auto aus und versucht zu Fuß zu flüchten, wird dann aber von Peter gestellt, weil er hat nämlich die Waffe im Auto gelassen, die gibt es gar nicht mehr. Und wird dann da niedergerungen und von der Polizei dann halt in Gewahrsam genommen. Sagt erstmal, dass die Jungs ihm das Rennrad und das ganze Zubehör unterschieben wollten, er da überhaupt nichts mit zu tun hat, und irgendwann wird er dann halt beschuldigt, den Adler geklaut zu haben im Wert von 250.000, und da wird er dann kleinlaut und sagt, also den Rest gebe ich zu, aber das war ich nicht. Und dann sagt Justus, ja, das glaube ich dir sogar. Dann gehen sie zurück, dann kommt halt Jim Marchen an. Da kommt dann auch raus, dass Kommissar Reynolds und Jim Marchen sich halt näher kennen. Also sie siezen sich, weil ich denke mal, das ist wegen des offiziellen Charakters da. Aber
respektmäßig.
Genau, aber Kommissar Reynolds sagt, sie, Jim. Also er spricht ihn mit Vornamen an, und dann wird das dann halt geregelt. Und am Ende heißt es dann halt auch, du musst den Schaden bezahlen. Und Kommissar Reynolds sagt dann, ja, also wenn das im Prinzip abgegolten wird, dann kommt er vielleicht mit einer Bewährungsstrafe davon. Aber vor Gericht wird das auf jeden Fall gehen. Das wird im Hörspiel nämlich gar nicht benannt. Da heißt es dann einfach nur, du musst die Scheiße bezahlen. Als ob man so einfach da wegkommt. Jo, und dann denkst du dir, eigentlich ein ganz guter Abschluss fürs Hörspiel. Hast vielleicht sogar schon vergessen, Mensch, da gab es ja noch eine andere Geschichte. Und dann, das habe ich ja im Vorgespräch so den Christopher Nolan-Moment. Also wo du dir eigentlich denkst, der Film hat ein ganz gutes Ende und auf einmal wird dann doch noch mal eine halbe Stunde rausgezaubert. Den Effekt haben wir jetzt auch, Roman.
Ja, nur dass es hier keine halbe Stunde ist. Das, was du als Christopher Nolan-Moment beschreibst, würde ich als Scooby-Doo-Moment, als extrem klassischen und sehr gut hergeleiteten, wie ich finde,
nehmen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass er ihn so interpretiert, okay?
Weil es ist dann Abend, Justus alleine Zentrale, wie der Sprecher sagt, grinst er wohl selbstzufrieden vor sich hin und ruft dann Peter an.
Pass auf, im Buch sagt er zu sich selber, als er zum 9. Mal auf die Uhr sah, sprach er laut in den leeren Raum, Zeit, Watson, die Jagd beginnt.
Okay, ja, weird, aber okay.
Und dann hat er das Telefon hochgenommen.
Krasser
und hat
Motherfucker.
Ja. Peter soll Bob und Paul abholen. Er weiß nämlich, wer der Adlerdieb ist, und sagt, er habe einen unwiderlegbaren Beweis. Justus verlässt die Zentrale und geht in die Werkstatt, versteckt sich dort. Es kommt dann eine dunkle Gestalt dort herein und es ist Sarah Temple.
Also vielleicht, weil das Ende ist jetzt gar nicht so groß anders, deswegen hole ich da nicht nochmal so aus. Da ist es so, dass er ein Geräusch hört und dann nochmal ein Geräusch von der ganz anderen Seite des Schrottplatzes. Und er macht sich dann Gedanken darüber, ob quasi das erste Geräusch das zweite Geräusch gehört hätte. Okay. Hat das erste Geräusch aber nicht. Das erste Geräusch ist nämlich Sarah Temple. Das zweite Geräusch, da kommen wir gleich zu.
Ja. Also das habe ich auf jeden Fall als Scooby-Doo-Moment für mich interpretiert. Also,
weil du mit ihm nicht gerechnet hast.
Es wurde jetzt keine Maske abgerissen, aber klar. Und da war dann halt auch nochmal der Punkt, weil ich ja eben sagte, das letzte Mal, wo ich von Willard und Sarah gehört habe, war halt zwei Tage vorher. Ne? Das war genau da, wo ich den Cut gemacht habe, als wir das letzte Mal von denen gehört haben. Und deswegen kam das nochmal ein bisschen unerwarteter sogar nochmal für mich, muss ich sagen.
Wolltest du jetzt wirklich sagen, dass es das erste Mal gut ist, dass du eine solche lange Pause zwischen der Folge gemacht hast beim Hören?
Tatsächlich, ja. Also ich habe es dann nachher als überrascht gut. Oh, crazy. Ich hatte doch überdacht, wie konnte mir das so entgehen?
Jetzt, ab jetzt ist alles anders, wirklich. Wir müssen alles überdenken, die ganze Struktur, alles. Okay. Puh, ja, gut.
Ja.
Okay, Sarah
Tempest. Also Sarah kennt sich offensichtlich mit CB-Funk aus, ist technisch auch sehr bewandert und so. Also alles Indizien dafür, dass sie abgehört haben könnte. Und sie ist auch, weil die Scheibe eingeschlagen hat und die Münze mitgenommen hat. Sagt dann auch, ja, braucht auch irgendwie das Geld. Und sie bietet Justus aber auch 50.000 an, wenn er einfach mal das Maul hält und es gut sein lässt. Es gibt allerdings interessanterweise, was Justus dann zugibt, gar keinen Beweis. Und es war nur die Falle von Just. Also er hat sich das halt alles so weit überlegt, aber er hat eben nicht diesen unwiderlegbaren Beweis, von dem er vorher noch erwähnt hatte. Dieses ganze Detektiv-Ding hat er dann eben nur initiiert, um, welche Boys abzulenken? Es gibt keinen Beweis, nur die Falle von Just. Detektiv-Ding, nur um die Boys abzulenken. Ach, okay, als er die dann die Jungs gerufen hatte und so weiter, dass die dort hinkommen sollen, war dann erstmal, um sie dann anzulocken und sie in die Falle zu locken.
Genau, also das war der Hint, weil sie wurden ja abgehört, genau. Und Sarah kriegt das natürlich mit und fährt dann hin und will den Beweis haben, genau.
Ja, ich habe in meiner Formulierung gestolpert hier. Ja.
Aber bevor du jetzt sagst, dass Kommissar Reynolds auftaucht, können wir ganz kurz festhalten, dass der Joke echt gut war.
Welcher Joke?
Mit der Eisenstange.
Was war denn da der Joke, den habe ich mir hier gar nicht notiert.
Dass Kommissar Reynolds sagt, er hätte Angst, dass Justus Jonas sein schönes Gehirn kaputt geht. Und dann sagt Justus Jonas, wie Angst hätte er auch gehabt? Der ist schon gut. Der ist schon gut. Komm. Okay, never mind.
Im Buch ist es übrigens ein Hammer, der auf der Werkbank lag.
Oh, Old Boy Style.
Ein bisschen martialischer.
Ja, allerdings.
Aber
Reynolds kommt halt nochmal pünktlich rein, verhaftet sie.
Genau, aber das ist ja das zweite Geräusch, was ich eben gerade meinte. Also Justus hat das halt schon mit Peter und den anderen abgeklärt.
Das weißt du, also wie? Wo steht das im Buch anders drin? Weil Handy gab's nicht, über seine Zentrale konnte er nicht telefonieren, es wird alles mitgehört. Woher wusste Reynolds?
Das letzte Gespräch, von dem wir...
Naja, also Peter war im Vorfeld, das wird im Buch dann im Nachhinein benannt, Peter war im Vorfeld eingeweiht und hat von zu Hause aus halt Kommissar Reynolds alarmiert.
Ach, sobald Justus anruft, ruft er Reynolds. Ah, alles klar, okay.
Genau, Moment. Und dann haben die sich halt auf dem Schrottplatz versteckt und Peter hat halt einen Holzstapel umgeworfen oder ist mit dem Knie dagegen. Und deswegen kam das zweite Geräusch von der anderen Seite des Schrottplatzes und Justus hatte Angst, dass Sarah Temple halt Peter hört.
Okay, aber das Geräusch haben wir im Hörspiel ja gar nicht. Das Problem für mich war halt immer, dass ich nicht verstanden habe, wo Reynolds auf einmal auftaucht, weil dem wurde ja nicht Bescheid gesagt. Und genau die Information fehlt mir, weil im Hörspiel wirkt es nämlich so, als wäre Peter vollkommen überrascht, dass Justus jetzt anruft und sagt, kommt, ihr müsst kommen. Das wissen wir ja nicht, dass da nochmal im Hintergrund ein Plot geplant ist. Und deswegen finde ich, ist Reynolds random auf einmal da. Und es ist so, es ist alles durchdacht. Wir wissen natürlich komplett, dass hier jetzt jemand auftaucht.
Also ich fand schon, oder zumindest hatte ich es mir dann so erschlossen, dass Justus, auch wenn es uns jetzt nicht speziell gesagt worden ist, was wahrscheinlich aber auch die Spannung halt ein bisschen zerstört hätte, dass er vorher halt Reynolds Bescheid gesagt hat, weil das ja auch schon häufiger so vorgekommen ist.
Aber
ne?
Dann sag's mir doch danach. Aber dann sag mir doch danach sozusagen, hahaha, den CB-Funk, du hast uns abgehört, aber wir haben einen Code ausgemacht und Peter hat, weißt du, sowas hätte mir an der Stelle irgendwie...
Ja, okay, gut, das ist natürlich ein Ding, ja, das ist erklärungsbedürftig, das stimmt.
Warum dem Hörspiel da nicht nochmal so eine Tiefe geben?
Das ist überhaupt nichts, was ich hinterfragt habe. Was ich hinterfragt habe, ist, wie hat Sarah Temple es hingekriegt, dass der Automarder die richtige Frequenz für ihre Hilfe oder für ihre Hints kriegt.
Jetzt bist du richtig drin.
Weil irgendwann muss sie ja mit ihm in Kontakt getreten sein. Und wie das geklappt hat, das erschließt sich mir bis heute nicht.
Vielleicht kennen die sich.
Aber wahrscheinlich, weil sie einfach unglaublich gut ist in dem, was sie tut.
Ja, aber Götz, weißt du was? Für die heutige Folge ist es gar nicht wichtig, was wir darüber denken. Absolut wichtig ist, was Roman darüber denkt.
Ja, erstmal möchte ich noch abschließend sagen, dass Justus noch zugegeben hat, dass er hätte viel früher drauf kommen müssen, weil Sarah die Scheibe auf der falschen Seite eingeschlagen hat. Als einzige der ganzen Scheiben, die kaputtgeschlagen wurden.
Und wenn wir ein Video gehabt hätten, hätten das natürlich direkt schon gewusst. Aber wir hören leider nur ein Hörspiel.
Ach so, Jarvis Temple ist übrigens auch anwesend bei der ganzen Szene und macht sich dann halt Vorwürfe, dass er halt Sarah immer alles gekauft hätte, was sie halt haben wollte und sie verhätschelt hätte und dann
ja,
halt...
Scheint ja nicht. Nee,
nicht verhätschelt noch.
Ja, aber dann diese verwöhnte Göre aus ihr gemacht hat und deswegen schmeißt er sie aus seinem Haus raus.
Sehr gut.
Hilft ihr aber dabei, beim Radio unterzukommen. Aber sie muss dann halt ihre Benjamins selber verdienen.
Mega gut. Ihre Benjamins direkt.
Hätte also vielleicht mal ein bisschen mehr in den Arm genommen und immer nicht alle als Lügner, Idioten, Diebe und so weiter beschimpft. Das alte Arschloch.
Auch mal Liebe schenken.
Er ist nämlich selber ein Arschloch.
Nee. Am Ende wird er dann nochmal wirklich rührselig. Hm. Aber ich glaube, eine Entschuldigung gibt's hier nicht.
Am Ende werden wir doch alle rührselig. So wie jetzt. Wir sind nämlich am Ende.
Ja.
Also.
Oh Mann, ey.
Fazit.
Du musst das ein bisschen größer einleiten, ne? Ist klar. Am Ende. Ja, okay, ich sag nur.
Nein, ich komme jetzt erstmal zu meinen Punkten.
Oh, warte. Bevor du zu deinen Punkten kommst, möchte ich dich vielleicht noch mal ein bisschen milde stimmen. Manchmal sind ja Lesezeichen, also werden einfach irgendwelche Sachen in die Bücher gemacht als Lesezeichen und dann über die Jahre vergessen und wenn man dann gebrauchte Bücher kauft, kriegt man manchmal einfach die Lesezeichen der Leute, denen die Bücher vorher gehört haben, frei Haus mitgeliefert. Und in diesem Fall war es ein Aufkleber von Steif, wo drauf steht: Die Bären sind los.
Die sind los.
Ja. Einfach.
Okay.
Schön. Ja.
Das ändert alles an meiner Bewertung.
Das dachte ich mir.
Schema und so. Ja. Okay. Also, Fazit. Wie gesagt, leichte Überlänge, die nicht weiter ins Gewicht fallen sollte. Heftiger Telefonlawinen-Einsatz, wobei ja noch unklar ist, ob es jetzt zwei oder drei waren. Ich habe trotzdem als heftig empfunden. Aber erstmal einfach nur als Tatsachenbeschreibung, das ist völlig ohne Wertung, dieser Punkt.
Heftig ist grundsätzlich nur eine Tatsachenbeschreibung.
Ja.
Okay, gut.
Wir haben eine überschaubare Anzahl an Personen, was ich erstmal gut finde.
Krass.
Ich finde, die Story kommt ganz gut voran, auch wenn die Jungs erstmal scheinbar in der Sackgasse stecken. Und den Scooby-Doo-Moment am Ende, wie ich ihn für mich interpretiert habe, fand ich halt ganz schön aufgebaut. Weil die Tempels dort halt etwas in Vergessenheit geraten, was aber halt auch mit dem Fakt zusammenhängen kann, dass auch bei mir zwei Tage wirklich dazwischen liegen, bis sie dann halt wieder auftauchen. Aber ich fand trotzdem, dass es ganz okay gemacht wird. Also es war nicht so völlig on the nose irgendwie, dass man drauf gestoßen wird oder denkt, es muss jetzt auf jeden Fall kommen. Ich fand, das haben sie ganz gut verschwinden lassen. Das war ja auch ungefähr dann zur Hälfte der Folge. Und dementsprechend gebe ich für diese Folge, ihr wisst ja, neues Bewertungsschema 1 bis 5. 1 bedeutet totale Kacke, 5 bedeutet, das ist das Beste, was ich jemals gehört habe. Diese Folge bekommt von mir, weil ich sie, ihr habt es im Fazit vermutlich schon erkannt, doch eher überdurchschnittlich fand, 4 von 5 Telefonlawinen in diesem Fall. Also, das wird Teil des neuen Bewertungsschemas werden. Also wir werden uns an dieser 1 von 5 Skalierung ranhängen. Ich finde sie sehr eingängig. Ich kann damit einen Standard definieren. Ich habe aber auch Ausprägungen nach oben und unten. Wir konnten uns nicht auf Item einigen. Es gab heftige Diskussionen in der WhatsApp-Gruppe. Die Beschimpfung gegen meine Mutter war noch das Mildeste, was dort gefallen ist. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dann einfach kontextsensitiv dann eben einen Begriff zu wählen, der vielleicht zur Folge passt. Und in diesem Fall war es die Telefonlawine.
Ich bereue übrigens nichts an dieser Stelle.
Okay. 4 von 5 Telefonlawinen. Meine Mutter weiß Bescheid, Götz.
Aber nur mal ganz kurz zum Verständnis. Ich hatte ja letzten Monat auch so ein bisschen angepriesen, dass ich so versuche, so eine kleine Tierlist zu erstellen. Mhm. Oder habe ich gar nicht gesagt. Ich habe, glaube ich, nur gesagt, das, was ich im Hintergrund plane. Mhm. Im Hintergrund habe ich eine Tierlist erstellt, die so ein bisschen diese Skalierung einfasst. Und ich habe es im Endeffekt Fragezeichen genannt an der Stelle, halt was gut ist, was schlecht ist und die Standardwertung mit 367.
Genau, also dann nochmal zur Einordnung.
Genau, vielleicht. Das wäre mir ganz nochmal wichtig, dass du nochmal so ein bisschen darauf Bezug nimmst, weil das würde jetzt für mich auch bedeuten, dass wir das auch gerne nochmal abbilden wollen, damit die Leute da draußen auch ungefähr wissen, was wir jetzt hatten und was daraus geworden ist.
Genau, Sven hat sich nämlich die Mühe gemacht, was Roman ja beim letzten Mal schon irgendwie gesagt hat, dass er da riesen Panik von hat, alle bisher besprochenen Folgen zu nehmen und sie halt irgendwie nach Romans alten Bewertungssystem erstmal nach einer Viererskala aufzulisten. Aber ich hoffe, dass es noch relativ einfach ist, das Ganze dann auf 5 zu packen.
Mhm, genau. Ja,
also, dass ihr da draußen wahrscheinlich dann halt auf Instagram die 5er-Tierlist sehen werdet mit allen bisher besprochenen Folgen. Da würde ich dich, Roman, noch bitten, könntest du die Originalmusikfolge. Nicht jetzt, wobei das kannst du auch gerne spontan machen. Könntest du die noch irgendwo zwischen 1 und 5 einranken?
Könnte ich wirklich nicht.
Also sie ist momentan noch ohne Wertung. Das ist, glaube ich, die einzige, die wir nicht gewertet haben.
Ich habe auch wirklich in dieser Folge, weiß ich nicht, wenn es hochkommt, 3 Sätze gesagt. Und die waren vermutlich bei der Begrüßung. Also ich würde die vielleicht wirklich ein bisschen außer Wertung lassen. Aber das sind Detailfragen, die wir dann vielleicht noch anderweitig klären können, was jetzt erstmal wichtig ist. Wo ist der Benchmark? Vorher war ja mal 367 der Benchmark, also der Superpapagei. Das hat sich einfach so ergeben, weil es die erste Folge war und das wurde dann halt entsprechend gebencht. Fans hassen mich dafür, das kann ich auch mal ganz klar dafür sagen. Nicht nur meine Mutter, auch meine Familie wird bedroht.
Ich bereue nichts.
Komisch, weil Götz kann auch nur der Einzige sein, der meine Adresse kennt. Ja, von daher, nein. Aber deswegen ist natürlich, weil es mathematisch dann eben auch geht, ist auch 3 dann halt das die Mitte dann eben davon, der Median sozusagen. Mhm. Also eine 367 Standardwertung entspricht einer 3, dementsprechend eine 4, eine überdurchschnittliche Wertung. Ich weiß gar nicht, ob es jemals eine Folge gab, der ich eine 5 gegeben hätte. Das müsste ich dann auch nochmal ausrechnen, durchrechnen. Aber das ist auf jeden Fall das, woran ihr euch da draußen orientieren könnt. Mir macht's viel einfacher, weil, ey, sind wir ehrlich, es war halt unhandlich. Es sollte unhandlich sein, aber irgendwann ging es mir selbst auf den Sack und deswegen wollte ich es ein bisschen simpler halten.
Also ich kann mal ganz kurz nur zur Orientierung und ich möchte an der Stelle, werde ich das auf jeden Fall fertig machen im Fünfer-Ranking und das nochmal auf Instagram stellen, nur damit wir jetzt mal ganz grob wissen. Du hattest damals eine super, super, super Wertung für den Karpatenhund. Das war aber leicht manipulativ, würde ich sagen. Deswegen oben stehen, Narbengesicht, Riff der Haie, tanzende Teufel, Patenhund, für dich sind diese bis jetzt eine 5, also wirklich, das würde ich ganz oben sehen und ganz, ganz, ganz unten bis jetzt gerade, also wirklich das Schlusslicht ist gerade das Bergmonster, da warst du total enttäuscht und der war mit einer 350.
Aber
Bergmonster hat mein Leben gefickt.
Aber ja. Roman hat ja eben gerade gesagt, dass er vom Gefühl her bisher noch keine 5 vergeben hat.
Das hast du gesagt.
War gerade mein Eindruck, ja. Das okay, liegt gut. Aber einfach daran, das ist auch ein Effekt auch in der Sozialforschung.
Gut, dass du es
immer
sagst,
aber das macht es einfacher.
Das macht es möglicherweise auch einfacher, genau.
Weil dann haben wir die Wertung schon. Dann haben wir im Endeffekt schon die Wertung ist schon vorliegend. Und dann übernehmen wir die so und wir haben noch keine 5. Okay, gut. Dann werde ich nur die Skala nochmal ansetzen.
Genau.
Weil da würde ich mit Fragezeichen arbeiten, weil wir wissen ja noch nicht, was für ein Item du an der Stelle dann einsetzt. Aber von 1 bis 5 Fragezeichen wird es dann geben.
Also vielleicht für dich auch nochmal. Wir waren da ein bisschen gespaltener Meinung. Für mich ist es eine meiner Lieblingsfolgen, für Sven eine der, die ihm mehr als egal ist, weil sie irgendwie immer an ihm vorbeigerutscht ist. Und wir haben geschätzt, dass du Autoscheiben nimmst, tatsächlich.
Mhm. Also ja, wäre auch ein Ding gewesen.
Ja, und deutlich schlechter bewertest, obwohl es für Götz eine sensible, emotionale Folge ist. Götz hat an der Stelle eine 3 gewertet und hat damit heute natürlich den Punkt kassiert. Und ich habe dich sogar noch schlechter gesehen. Ich habe den Scooby-Doo-Moment nicht gesehen. Mhm. Du hast gerade gesagt, es sind überschaubare Sprecher. Ich habe gesagt im Vorgespräch, das sind also mehr Sprecher als sonst.
Okay. So. Und William und Willard.
William und Willard, das sind 2 W-Dinger. Da dachte ich auch, die vertauscht du. Nicht böse, aber die vertauscht du. Und Alter. Dann weißt du nicht, den hatten wir doch eben schon. Ist das der Typ?
Ja.
Und aber ich habe hier eine 2 gesehen. Aber ich habe hier heute eine schlechtere Wertung gesehen.
Willard ist ja quasi in den ersten 17 Teilen aufgetaucht. Dann war der Cut. Und William
23.
ist erst.
Ja,
oder 23.
Ja, vielleicht ist das der Fall. Ja, ja, vielleicht hast du recht. Ja.
Und ja. Also ich habe auch nur die 3 gesagt, weil ich dachte, dass du heute mal wieder einen neuen Benchmark kreieren möchtest, die neue 367 und ihm deswegen 3 Punkte gibst. Aber ja, das waren meine Worte. Man kann es nachhören, wenn man halt jetzt 2 Stunden zurückspult und ja, da komme ich nicht mehr raus. Da komme ich nicht mehr raus. Von daher, weiß ich nicht. Möchte noch etwas loswerden von euch beiden?
Ich wünsche allen noch einen frohen Deadline-Day. Das ist nämlich gerade das, was noch sonst so abgeht am Tag der Aufnahme. Spannende Sachen, die dort passieren.
Kann man ja mal recherchieren, wann wir aufgenommen haben.
Heute noch?
Ja, also ich glaube, in England hat jetzt gerade vor 36 Minuten, also um Mitternacht, das Transferfenster geschlossen. Saudi-Arabien ist ja nochmal ein anderes Ding, die haben noch weitaus länger geöffnet. Aber das sind Themen, die hier jetzt leider keinen Platz mehr haben. Was hier allerdings noch Platz hat, ist unsere schöne Abschlussmelodie. Da kommt sie. Wie gerufen. Leute, da draußen. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ist doch immer ein bisschen zeitintensiv hier, was wir hier zum Teil veranstalten. Umso froh bin ich, dass wir hier auch wirklich Feedback kriegen, dass ihr euch das anhört, dass euch das ja offensichtlich irgendwas gibt. Weiter so. Auch gerne die regulären Folgen hören. Da passiert bestimmt auch immer krasser Scheiß. Ich weiß es nicht genau. Aber beim nächsten Mal haben wir, glaube ich, wieder eine starke Top 3 dabei. Also von daher, hört vielleicht mal rein. Ansonsten macht's gut. Ciao.
Schön, dass du es nochmal ansprichst. Ich weiß nicht, ich wollte schon am Anfang darauf reingehen, dass ich ja heute dachte, es wäre keine dritte Abfahrt, sondern wir reden heute schon über Anime Top 3, sollte zeigen, wie hyped ich auf die Anime Top 3 bin. Deswegen da auf jeden Fall einschalten. Aber nichtsdestotrotz, heute hatte ich jetzt schon am Anfang so ein bisschen durchklingen lassen, endet eine Ära, von der Roman gar nicht so viel weiß. Deswegen mit der nächsten Folge startet eine neue mit Find Your Fate Büchern.
Genau, Find Your Fate, nicht Twist of Fate. Find Your Fate.
Find Your Fate haben sich die Three Investigators nämlich komplett umgesattelt. Was das genau bedeutet und was dahinter steckt und da 1985 passiert ist, das erzählen wir in der nächsten Folge, wenn es um die Volk der Winde geht. Ich bin auch raus, verabschiede mich, fahrt vorsichtig, gute Fahrt, bis zum nächsten Mal.
Jo, und auch ich verabschiede mich aus dieser dritten Abfahrt und bin gerade etwas irritiert, dass derjenige, der uns immer Spoiler vorwirft, jetzt schon erzählt hat, was nächste Woche passiert, beziehungsweise in 2 Wochen.
Haben wir ja schon im Vorgespräch gesagt.
Haben wir? Haben wir gesagt, dass das ja, wir Top 3 ja. Anime-Intros machen?
Achso, nee, das haben wir nicht gesagt.
Jetzt ist es raus, jetzt ist es geleakt, aber hey, wenn es hyped, so wenn es sowas von hyped.
Das
so
sind Bock. Zwei verschiedene Zielgruppen, die wir hier adressieren.
Das stimmt.
Von daher. Hey, Hörspiele und Anime, so weit ist das gar nicht voneinander entfernt.
Aber hört einfach mal rein, also wenn ihr euch mal anhören wollt, wie sich Sven anhört, wenn er sich richtig freut, dann in 2 Wochen.
Was? Ich freue mich hier auch. Was
denn? Und man zieht sich manchmal ein bisschen runter.
Uns beide, ja. Komm.
Das stimmt, dafür bin ich bekannt, schlechte Laune zu verbreiten und Leute runterzuziehen.
Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal einen wundervollen guten Morgen, einen wundervollen guten Vormittag, einen wundervollen guten Mittag, einen wundervollen guten Nachmittag, einen wundervollen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wundervolle gute
Nacht.
Ja, und beim nächsten Mal das Volk der Winde, ja, lass ich mal auf mich zukommen, ohne Wertung.
Okay.
Mehr sage ich da jetzt nicht zu. Seid gespannt und ciao.
Ciao.